Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
Ja, das Absurde im Internet ist, das Internet funktioniert so, dass man ein Produkt, ein fertiges Produkt liefern muss, in der fertigen Qualität, die eigentlich eine professionelle Qualität ist.
Nachdem keiner gefragt hat und genau. Für das keiner bezahlt.
Exakt. Muss ein fertiges Produkt umsonst oft für Jahre liefern. Mhm.
Ich habe das Gefühl, zu meinem heutigen Gast muss ich wirklich mal ein paar Worte vorab sagen. Philipp Detmer, der Gründer und Headwriter des YouTube-Channels Kurzgesagt, ist nämlich wirklich nicht der Typ, der sich selber groß darstellen würde. Aber genau deshalb fällt es sehr schwer, so richtig zu fassen, wem man da eigentlich gegenüber sitzt. Philipp ist bodenständig und bescheiden, macht einfach echt kein Fass auf, aber gleichzeitig ist er auch der Betreiber eines YouTube-Channels mit mehr als 16 Millionen Abonnenten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auf dem Channel erklären er und sein Team mit cuten Animationen teils hochkomplexe Inhalte. Irgendwann wurde mir dann klar, was für einen enormen Einfluss er damit eigentlich auf die Welt hat. Wir sprachen unter anderem über die Macht und die Verantwortung, die mit so einer Zahl von Abonnenten kommt, und über Fehler, die er gemacht hat. Aber auch darüber, wie Philipp 2013 angefangen hat, ganz, ganz ohne Subscriber. Außerdem über die Art seiner Produktion, seine Rolle in der Firma, die er da aufgebaut hat, Bias, fundierte Meinungen, Recherche und, und. Wir sprachen heute deutlich länger als eine Stunde. Wir haben den Absprung einfach nicht geschafft. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Philipp Detmer.
Es ist schon schwierig, weil am Ende trifft man immer wieder Entscheidungen. Also es gibt nicht richtig und falsch, habe ich das Gefühl. Man muss wirklich sich bei jedem Video, bei jedem Inhalt neu überlegen, hier, wo ziehe ich die Grenze mit der Vereinfachung? Mhm. Und es ist wirklich nicht einfach. Und auch wir greifen ab und zu immer mal ins Klo damit.
Aber ihr geht ja total offen mit solchen Sachen um. Ihr habt ja auch, ihr habt dieses, ich habe übrigens die ganze Zeit nicht aufgezeichnet, ich habe jetzt erst angefangen, habe ich gleich festgestellt. Das ist so ein toller Teil vom Gespräch schon, den wir jetzt irgendwie nachbauen müssen. Naja, egal.
Kriegen wir hin.
Auch sowas passiert. Aber
ich kenne die Probleme des Contents kreieren. Easy, kannst mich einfach fließend irgendwann nochmal fragen. Also erzähle ich dir nochmal.
Ja, aber ihr geht ja total offen mit solchen Sachen um. Ihr habt auch ein Video, wo ihr erklärt, wie viel Aufwand tatsächlich in den Sachen drinsteckt. Mhm. Und dann hattet ihr auch so ein paar Sachen. Einmal hattet ihr über Addiction ein Video, das irgendwie total das Problemvideo war letzten Endes.
Ja, wir haben Videos gelöscht, die wir gehabt haben und dazu ein Video gemacht und erklärt, warum wir das gemacht haben. Mhm. Ja, möchtest du kurz die Geschichte zusammengefasst bekommen? Oder also,
ja, mach mal kurz. Also ich meine, ich kenne es halt nur irgendwie von, wie ich es irgendwo mitbekommen habe.
Also im Grunde, um die Geschichte zu erzählen, muss man halt wie vorne anfangen. Also du musst wirklich dazu sagen, das kurz gesagt war wirklich nie geplant. Mhm. Das ist ein glücklicher Unfall sozusagen, der immer weiter nach oben eskaliert ist.
Eskaliert ist
gut. Es ist wirklich eskaliert, weil ich habe jedes Jahr eigentlich gedacht, okay, ein Jahr noch. Mhm. Oder also ein Jahr noch geht das gut. Also nicht im Sinne von, ich will das nur noch ein Jahr machen, sondern das kann ja eigentlich nicht nur, also eigentlich kann das ja nicht so, also das kann ja nicht funktionieren.
Ja.
Das ist total bescheuert, was wir hier tun. Machen Sachen, die immer aufwendiger werden, stellen die umsonst ins Internet. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Also so, ist ja, also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, glaube ich, wir sind auf jeden Fall, also in den Top 10 YouTube-Kanälen vom Produktionsaufwand her. Mhm. Das, also ne, würde ich jetzt mal, glaube ich, dass das realistisch ist. Vielleicht sogar Top 5 oder Top 3. Also unser Produktionsaufwand pro Video ist halt, macht eigentlich keinen Sinn für die Plattform.
Also, ich habe es zwar gelesen, was waren das denn, 1200 Stunden im Schnitt oder?
Genau, also, ja, da, also das ist so das die untere Grenze und wird aber immer mehr und wir werden immer mehr Leute und wird alles immer komplexer. Wir nehmen uns immer mehr Zeit. Also, weil okay, da sind wir jetzt, wo, sozusagen, das ist, wo wir jetzt sind. Wo, es hat halt angefangen, wird wirklich super unschuldig, weil ich hatte nach dem Studium halt, habe ich eigentlich versucht, mein Infografikbuch an Mann zu bringen, sozusagen recht erfolglos.
Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe das vorher nicht aufgenommen. Du hast, also deine Schulkarriere war sehr durchwachsen, sagen wir mal, aber da gibt es andere Podcasts, wo du das schon ausgiebig erzählt hast, die kann ich nur empfehlen, das brauchen wir jetzt nicht noch mal abreißen. Und dann hast du ein bisschen Geschichte studiert, das war es auch nicht. Dann hast du Kommunikationsdesign gemacht, yep, nach einer Berufsberatung, das haben wir eben schon besprochen, aber witzig, aber wir brauchen es jetzt nicht nochmal durchkauen, das langweilt dich auch nur dann.
Also, wir können auch ein bisschen cheaten übrigens, also wirklich kein, also deswegen meine ich, wir können unter Content Creator und wir können das gerne einfach so machen.
Aber das ist auch gut, ich cheat auch nicht, das ist alles so drin, also meine Fehler sind genauso mit drin.
Wenn das dein Konzept ist, dann cheaten wir nicht.
Nee, ich versuche da auch offen zu sein, das finde ich ja auch bei euch eben so sympathisch, dass ihr halt wirklich alle Sachen so auch thematisiert und dass ihr auch sagt, ja, wir, ich meine, das sagt ihr auch in den Videos, dass ihr halt die Sachen oft vereinfacht irgendwie und dass das natürlich jetzt nicht so ist, aber ihr habt halt so wahnsinnig komplexe Themen ja auch und die auf 10 Minuten runterzubrechen und dann seid ihr auch nicht thematisch irgendwie in einer Nische, dass ihr irgendwie sagt, okay, die Leute, die uns folgen, haben dann schon ein gewisses Grundwissen, sondern dann macht ihr irgendwie Bakterien in der einen Woche und dann macht ihr, wie sich Bewusstsein entwickelt in der nächsten Woche. Und ich meine, das muss man natürlich vereinfachen.
Ja, voll. Ich gehe mal zum Anfang zurück, weil ich glaube, da macht es am meisten Sinn, warum das so geworden ist oder warum das jetzt so ist, wie es ist. Weil kurz gesagt, war nicht geplant als Langzeitprojekt. Also ich habe das angefangen, einfach weil ich Lust hatte nach dem Studium. Also ich wollte eh frei arbeiten, weil mir war klar, ich gehe in keine Agentur oder so. Und ich wollte halt, also hat einfach Lust, was zu machen, so gut ich kann. Und das war halt so die Videos, die ersten, die waren halt so gut, wie ich es damals gekonnt habe. Und das war halt auch bei der Recherche so. Also das.
Da muss man auch noch kurz, sorry, weil ich dir wieder ins Wort fall. Aber dein erstes Video ist ja auch immer noch auf dem Channel.
Oh Gott, das Evolution, das habe ich ganz vergessen gerade tatsächlich. Ich habe es wirklich schon weitergedacht.
Ja, aber ist doch das super, dass es noch da Video ist.
Meine Bachelorarbeit, ja, schrecklich. Obwohl, es passt schon. Ich habe sie neulich auch mal durchgesehen und mich... Das hat mich geschüttelt, aber eigentlich ist es in Ordnung. Also im Kontext ihrer Zeit sind alle Videos sehr gut.
Ja, eben, fand ich auch. Ich habe es mir nämlich gestern dann tatsächlich nochmal so halb angeschaut. Das Einzige, finde ich, was nicht mehr passt, ist, das Pacing ist nicht mehr. Also es wird einem eher ein bisschen langweilig. Die Sachen, die heute da sind, die sind halt, unterhalten viel mehr und halten halt die Aufmerksamkeit.
Das erste, also das wirklich erste Video, was meine Bachelorarbeit war, das war auch nicht gedacht als Content, das war gedacht als Lehrvideo wirklich. Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, was man damit tut, aber ich dachte halt, nee, das war mehr aus so einem Bildungserklärkontext. Und dann die Videos aber nach dem Studium, also für mich fängt kurz gesagt auch eher danach an, also das Video war noch so anders, auch vom Inhalt oder vom Ansatz her, waren halt, wie kann ich Spaß damit haben? Und da habe ich bei der Recherche mir halt auch entsprechend viel Zeit genommen, wie ich das halt damals direkt nach dem Studium gedacht habe. Also ich meine, das war dann das Sonnensystem und das Tracking-Video. Und ich meine, für das Sonnensystem-Video habe ich halt Wikipedia gelesen und für das Tracking-Video habe ich halt ein paar Zeitungsartikel gelesen. Also es war nicht so, als ob ich mir da. Also ich glaube, die Recherche waren ein paar Stunden, wenn überhaupt. Und das Ding ist ja, wie gesagt, also das war nicht gedacht, dass so, hey, ich mache jetzt irgendwie krasse Erklärvideos für Millionen Menschen, sondern hey, ich bin aus dem Studium raus, ich habe Lust, so ein Video auszuprobieren. Ich habe also überhaupt kein Gefühl gehabt dafür, dass das mal so groß werden kann oder dass es überhaupt viel gesehen wird. Und dementsprechend auch kein Gefühl dafür gehabt, dass ich irgendeine Verantwortung habe, da mit den Informationen sorgsam umzugehen. Mhm. Nee, ich suche mir das schnell zusammen, haue es zusammen, habe mir dann aber eher die Zeit für den Design-Part genommen. Und so waren die ersten Videos. Und je mehr, als es dann erfolgreich geworden ist, je mehr das so weiterging, desto stärker sind meine Ansprüche gestiegen. Dann dachte ich mir, okay, Artikel ist vielleicht nicht genug, ich sollte mal anfangen, Bücher zu lesen. Habe ich Bücher gelesen für die Videos. Und haben dann festgestellt, aber gut, Bücher sind ja dann auch wieder so oft so subjektiv.
Ja, die haben wieder ihre eigenen Probleme, ja.
Ja, genau, und dann so Stück für Stück immer weiter. Und diese Videos, die wir gelöscht haben, 2019 haben wir sie gelöscht, 2015 haben wir sie veröffentlicht. Und die sind halt genau in der Phase entstanden. Da habe ich mir halt, also das eine basierte einfach aus einem TED-Talk, der ein Buch zusammengefasst hat. Und der Autor vom TED-Talk und dem Buch hat da mit uns kollaboriert. Aber ihn trifft keine Schuld. Mhm. Und das hat einfach eine sehr simplifizierte Message gehabt. Eine tolle Message. Also Leute haben das geliebt. Das Video war Nummer 1 auf Reddit für mehrere Tage. Das war auch, als wir an dem Tag, also bis wir es gelöscht haben, unser erfolgreichstes Video. Mhm. Und das das andere Video, über das wir nicht sprechen, ist eigentlich egal, das ist wiederholend, aber es war halt einfach so, der Standard, den wir auf uns gelegt haben, ist halt einfach mit der Zeit immer mehr gestiegen. Also ich würde niemals wieder ein Video machen, das halt auf einem Buch basiert.
Ja, ja.
Und da, wo jemand anders einfach so, soll ich sagen, seine Meinung oder sein Ding einfach sagen kann und wir übernehmen das einfach.
Aber das war 2015, als das rauskam.
Das war 2015.
Und wann hattest du angefangen wann kam das erste Video?
Also 2013 kam das erste Video.
Und
im Sommer, glaube ich.
Wann kam das zweite, sagen wir mal?
Drei Monate später.
Also kann schon sagen, ab dann ging es los. Auch wenn du sagst, da hat kurz gesagt, noch nicht so richtig angefangen, aber.
Also ich würd sagen, so Sommer 2013 in echt und das, also. Und im Geiste so Ende 2012. Aber da war es noch nicht da. Ich glaube, auch als das erste Video viral ging, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon sowas wie eine Facebook-Seite hatten oder so. Es war auf jeden Fall auch, also als das erste Video viral ging, war es auf jeden Fall nicht monetarisiert. Mhm. Also haben damals keinen Cent verdient und uns natürlich sehr geärgert.
Ja.
Und ich sage wir, aber es gab ja auch noch kein Team.
Das heißt, du und noch ein Kumpel, oder?
Genau, der Stefan.
Ist der noch hier, oder?
Nee, der hat, ist 2015 hat er sich verabschiedet, aber ganz im Guten.
Ärgert er sich manchmal? Ja, könnte ich mit Stefan dann besser drüber.
Da kannst du mit ihm drüber sprechen. Ich glaube, es ist okay, ehrlich gesagt. Mhm. Also, es glaube eine Zeit gedauert. Ich bin mal so dreist und rede für Stefan. Mhm. Ich glaube, er hat sich eine Weile, natürlich war es glaube ich noch schwierig für ihn, aber es war dann so, dass wir einfach nicht dasselbe wollten. Also ich wollte schon irgendwas bauen. Mir war nicht klar, was, aber mir war schon so, boah, ich will das größer machen, ich will mehr Leute dazu holen und so. Und er hatte da nicht so Bock drauf. Und deswegen
verstehe. Aber dann war es auch die richtige Entscheidung für ihn, total. Weil also, man musste es wollen mit einem großen Team. Das ist
voll. Also ich habe es dann auch nicht so richtig gewollt, als ich es dann hatte, muss ich sagen. Aber es war so die die Pfade haben da auseinandergeführt und wir sind ganz im Guten getrennt. Mhm. Doch heute verstehen wir uns immer noch, also gar kein Problem.
Aber 2013 bis 2015, das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das war ja auch eigentlich so die härteste Zeit, oder? Weil ich meine, die ersten Jahre ist ja bei allem so. Ich meine, ich erlebe das auch bei dem Podcast jetzt, auch wenn der jetzt überraschend gut läuft, würde ich sagen. Aber dennoch ist es natürlich so, du musst am Anfang halt einfach dranbleiben und du hast enttäuschende Momente und du steckst wahnsinnig viel Arbeit rein und es. Du musst halt erstmal aufbauen.
Ja, das Absurde im Internet ist, das Internet funktioniert so, dass man ein fertiges Produkt liefern muss, in der fertigen Qualität, die eigentlich eine professionelle Qualität ist.
Nachdem keiner gefragt hat und für das keiner bezahlt.
Man muss ein fertiges Produkt umsonst oft für Jahre liefern. Mhm. Und also das haben wir ja auch gemacht.
Yeah.
Also das ist wirklich scheiße.
Aber ihr habt ja parallel auch noch Geld verdienen müssen zu der Zeit.
Ja, genau. Also ich habe die ersten beiden Jahre habe ich bestimmt zwischen 80 und 100 Stunden die Woche gearbeitet.
Ach du Scheiße.
War aber auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich fand es auch geil irgendwie. Ich war dann total überrascht und auch total beseelt und glücklich über den Erfolg von dem Kanal. Das hat mich wirklich glücklich, also hat sich toll angefühlt. Ich habe auch damals einfach, muss ich euch ehrlich sagen, einfach krasse Bestätigung gesucht. Mhm. Also für mich war das super wichtig, dass mir Fremde im Internet gesagt haben, dass sie das gut finden.
Okay.
Das hat echt so meine Seele aufgeladen damals und mich echt befeuert, das immer weiterzumachen. Aber natürlich auch nicht so gut, weil natürlich dann auch immer Kritik mich immer sehr persönlich getroffen
hat. Ja, es ist natürlich immer so die Kehrseite der Medaille.
Ja.
Es kommt halt das eine mit dem anderen immer.
Genau, voll. Also heute lasse ich weder die Erfolge noch Misserfolge so stark an mich ran wie damals. Aber in der Zeit war das schon so wirklich so ein Feuer entfacht und dann dachte ich halt, okay, boah, krass, ja, dann ist das jetzt mein Job und dann mache ich das aber auch geil. Oder dann mache ich das richtig und dann mehr, mehr, mehr und habe dann auch tatsächlich mich auch ziemlich verbrannt in diesen ersten beiden Jahren.
Aber hast du da dann also schon das Gefühl gehabt, dass das auch wirklich was werden kann, womit du dann genügend Geld verdienst? Weil ich meine, wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt und ich bleibe da dran, dann musst du ja schon zu einem gewissen Grad daran glauben, weil es kommen ja bestimmt genügend Zeiten, wo du irgendwie sagst, oh Gott, ich verstehe nicht, wie das jemals wirklich sich lohnen soll. Weil ich meine, es muss ja nicht nur ein bisschen Geld verdienen,
Ja.
sondern damit sich das lohnt, muss ja massiv Kohle reinkommen. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich.
Also damals hätte es gar nicht so viel gebraucht. Also ich glaube, da, also die, also man muss dazu sagen, also im ersten Jahr habe ich nur Verlust gemacht, also im ersten habe ich wirklich nur drauf gezahlt. Im zweiten
Wie viel
Jahr,
konntest du alles selber finanzieren, oder?
ich konnte alles selber finanzieren, aber gerade so. Ich weiß noch, dass tatsächlicherweise haben wir Ende 2013, damals dachte ich noch, dass Awards irgendwas wert sind. Also habe ich bei allen möglichen Awards eingereicht. Und also die Awards sind es nicht wert, kann ich nicht empfehlen. Aber bei einem gab es tatsächlich einen Geldpreis von 6.000 Euro. Und den haben wir gewonnen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass das Jahr 2013 keine Vollkatastrophe war tatsächlich. Also diese 6.000 Euro haben hier krass geholfen. Und also deine Frage war, ob ich daran geglaubt habe. Boah, also es ist schwierig, ehrlich schwierig, jetzt im Nachhinein zu beantworten, wenn man ja mal alles romantisiert im Nachhinein. Ich glaube, ich habe es einfach so sehr gewollt. Ich weiß nicht, ob ich daran geglaubt habe. Ich wollte es einfach so. Das hat mir so Spaß gemacht und das war so, oder das hat auch so Spaß gemacht. Es hat halt irgendwo geklickt. Und ich wusste halt, boah, das ist halt einfach geil. Irgendwie, das ist geil, an sowas zu arbeiten. Das ist geil, diese Reichweite zu haben. Und es ist schön, dass das anscheinend so viele Leute auch so positiv aufnehmen. Und die Außenwirkung war ja eine ganz andere. Also für damals im Internet war das Qualitätslevel absurd gut. Und also alle Leute sind von Anfang davon ausgegangen, steht eine Firma dahinter oder was Großes. Und ich war halt ein Dude mit meinem Laptop und iMac. Und Stefan hatte sein iMac bei sich in der WG. Und es war wirklich so, nee, also Profs, nee, echt nicht. Aber für damals war es halt irgendwie, also das Timing war auch gut. Also es
Ja.
muss auch Glück gehabt obendrauf.
Aber das mit dem Professionellen, das ist ja auch was man in allen diesen, sagen wir mal, Content Creation Bereichen sieht, ja, obwohl das ja ein sehr beladenes Wort ist, sehr negativ beladenes Wort ist. Aber sagen wir mal, es ist einfach so. Und ich meine, es waren ja auch so Sachen wie so Casey Neistat oder sowas, hat ja auch gezeigt, dass da, wenn halt der Push dahinter ist, und ich meine, es war ja schon ein gutes Produkt, es sah halt aus wie hingerotzt ein bisschen, aber es war ja durchgeplant und er wollte das ja genauso auch.
Ja gut, bei Casey Neistat muss man ja auch sagen, also das ist auch ein super interessanter Fall,
Habt
weil
ihr
ich.
den eigentlich überholt mit Followern?
Boah,
Ich weiß nicht, wie der weitergegangen ist, aber die 10
der
Millionen
lädt
hat
ja
er
jetzt
irgendwann
nicht mehr,
geschafft.
der lädt ja jetzt nicht mehr so hoch,
Deswegen, vielleicht
deswegen
habt ihr ihn
zählt nicht
überholt
mehr.
sogar. Das wäre schon mal eine interessante Benchmark irgendwie.
Ich muss ganz ehrlich, ich gucke ehrlich gesagt, ich vergleiche uns nicht so viel,
Ja.
deswegen kann ich es dir gar nicht sagen. Auch so eine andere Branche, das ist dann quasi, von Fernsehen und Radio vergleicht, aber. Nee, also ich kannte ihn damals. Ich kann tatsächlich sagen, ich kannte ihn, bevor er cool war. Also nicht persönlich, aber seinen Kanal. Also den habe ich abonniert, als er 50.000 Abos hatte.
Hatte da mit den Daily Vlogs schon angefangen?
Nein, eben
Das war noch
nicht. Das ist
davor.
genau der Clou. So, ich habe den jahrelang verfolgt und fand ihn echt einen interessanten Creator. Und er hat es ja selbst mal gesagt, so, oh, war eigentlich enttäuscht, dass das alles nicht noch besser gelaufen ist und so. Und ich erinnere mich noch auch genau daran, als er den ersten Vlog hochgeladen hat und ich dachte so, ha, interessant. Der ist irgendwie ziemlich gut. Also ist ein ziemlich cooler Vlog. Also mal schauen. Und dann ist das ja wirklich so über das nächste halbe Jahr echt explodiert.
Ja.
Aber Casey Neistat genauso, der hatte eine andere Strategie vorher. Der hat auch eben versucht, diese großen Videos zu machen und das hat halt gar nicht
Nee.
funktioniert. Oder es hat schon funktioniert,
Ja, aber
aber
halt,
nicht als das, was er dann sein wollte
es war nie
eigentlich.
so gut, ist nie so gut gelaufen wie die Daily Vlogs halt letzten
Nee.
Endes.
Er hatte schon so einzelne Videos, die dann so 10 Millionen Views hatten oder sowas, schon absurd viel war für
Ja.
damals. Muss ja auch sagen, die hat sich ja alles verschoben. Also, wenn ich sage, unser erstes Video ist viral gegangen, dann waren das 1 Million Views. Das ist heute kein virales Video mehr. Das war 2013, war das ein virales Video.
Ja.
Also, ich traue mich heute nicht mehr zu sagen, dass ein Video von uns viral gegangen ist, unter 10 Millionen Views in der Woche.
Shit.
Und das haben wir echt selten. Aber da geht es für mich los. Mhm. Aber das ist, und das ist aber auch also unterer Benchmark.
Ja, das ist natürlich auch bitter heute. Also es ist, ja, ich meine, heute einzusteigen wäre natürlich schon eine ganz andere Sache als damals.
Also ich glaube tatsächlich ist es einfacher.
Meinst du?
Ja.
Weil also die Verteilmöglichkeiten besser sind oder warum?
Es gibt zum einen, es ist so fucking viel einfacher, seinen Content zu monetarisieren. Mhm. Also das muss man ja auch, also darum war es ja auch so schwer für mich damals. Weil ich hatte ja, die YouTube-Werbeeinnahmen waren lächerlich damals. Das gab es noch nichts. Also Sponsorships auf YouTube hat noch niemand gemacht. Und was gibt es noch?
Gab es Patreon da schon?
Nee, das war vor Patreon. Also es gab dann zuvor noch so eine andere Plattform, Subbable, aber die musste man eingeladen werden und wir wurden natürlich nicht eingeladen. also Geld zu machen, damit war viel, viel schwerer. Heute ist es so, und das ist natürlich auch heute auch viel mehr Augenpaare. Also und dafür auf der anderen Seite hat man natürlich so den wie sagt man, First Mover Advantage. Also den haben wir sicherlich auch auf jeden Fall. Heute gibt es viele Kanäle, die ich sag mal, im Geiste ähnliche, auch, teilweise uns auch nachmachen, aber die so eine Art von Animationsfilm-Konzept machen. Das gab es damals buchstäblich nicht. Also wir waren, ich glaube, als wir unsere Videos als wir das erste Video hochgeladen haben, gab es vielleicht von der Art von animierten Erklärfilmen, also ich kannte so 10, 15. Und also ich habe das Gefühl, ich habe damals alle gesehen, die es gab, weil ich habe wirklich gesucht, geguckt, wer macht noch so Kram, was kann man sich da, auch fairerweise, was kann man sich da abschauen, was kann man da lernen? Es gab einfach kaum wen, der das gemacht hat.
Aber es gab ja zum Beispiel schon, gab es schon Wait But Why damals?
Nee. Das ist interessant, Tim und ich haben beide innerhalb von 3 Monaten angefangen, haben es auch relativ schnell kennengelernt.
Gab es den CG Grey oder wie heißt das?
CG Grey, ja.
Gab es den?
Also den gab es da schon und zwar im Grunde, er war 2 oder 3 Jahre länger und das war sozusagen die erste Generation von YouTube-Video-Creatern oder von Wissens-Creatern. Und wir sind jetzt 2. Generation und ich glaube, jetzt gerade ist so die 5. Generation.
Okay, weil was ich hier interessant finde, ist, weil du redest ja auch von dem Aufwand, den diese Videos bedeuten. Ja. Und ich meine, die eine Seite ist ja ist die Recherche und das Schreiben und sowas, aber der wahrscheinlich noch größere Teil ist ja das Animieren und so, oder? Also von den reinen Stunden her.
Auf jeden Fall, ja klar.
Und ich meine, da ist ja die Sache, also viele Channels wie so Minute Physics oder CPG Grey, ich kann mir nie die Reihenfolge merken, oder auch Wait But Why, die zeigen ja, dass das nicht unbedingt notwendig ist, weil die haben ja kaum, also ich meine, das ist ja wirklich, das kannst du wahrscheinlich in einem Nachmittag alleine machen, oder? Ich meine, vielleicht tue ich Ihnen jetzt Unrecht, aber.
Ja, das dauert schon ein bisschen länger.
Aber dann lass es meinetwegen eine Woche für eine Person sein, ja?
Das ist fair, glaube ich, ja.
Und es sind, also ich meine, dann sind wir bei 40 Stunden, nicht bei 1200. Das heißt, warst du irgendwann mal geneigt zu sagen, hey, wir vereinfachen das massiv, weil eure, ich finde ja schon bei diesen Videos, das wirklich Wichtige ist die Idee und das Thema und wie gut es rübergebracht wird. Also ich würde sagen, sogar das Einsprechen, also das Skript und dann halt eine gute Stimme zu haben, wie es eingesprochen wird, das ist für mich so das Kernding. Ich würde das Ding auch als Podcast hören.
Ja, sagen wir mal so. Also ich glaube schon, selbst auch, wir haben den Steve, unsere fantastische Stimme, großartiger Typ.
Wie lange ist der eigentlich schon dabei?
Von Anfang an.
War der bei deinem ersten Video
schon? Den habe ich für meine Bachelorarbeit auf einer Online-Seite gefunden.
Das heißt, der war schon bei dem Evolution-Video drauf?
Ja,
das war ich habe mir nämlich gestern gedacht, irre.
Super lieb, weil ich habe dem damals, ich hatte ja auch überhaupt keine Kohle. Oder als Student habe ich gedacht, hey, du kannst mir das machen. Ah, oh, sorry, 12 Minuten lang, viel zu lang und so. Und dann hat er mir das für 400 Euro gemacht und ich war so dankbar. Und auch so 2014 hatte ich ja so gar keine Kohle. Aha. Und dann hat Steve das echt ein Jahr lang umsonst gemacht. Hätte ich ihm nie vergessen. Weil ich hätte es mir schon irgendwie hätte ich schon zusammengekriegt, aber es hat echt mein Leben vereinfacht.
Ja, ja.
Und er hat auch damals wirklich nicht viel genommen. Er hat auf jeden Fall, war echt super edel von ihm, weil er auch einfach das Projekt gut fand. Mhm. Aber sagen wir mal, auf die Videos, also ich glaube, am Ende ist es so, oder also wenn ich daraus Blogartikel machen würde, oder ich würde jetzt vielleicht das sogar selbst sprechen oder schlechter sprechen und selbst auch nur Bilder zeichnen dazu, ich glaube, es wird auf jeden Fall schon so gut funktionieren, dass ich davon leben könnte.
Mhm. Das glaube ich nämlich auch. Und
vielleicht sogar, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich sogar dann mehr Geld verdienen würde, als ich jetzt hier mit dieser, als Geschäftsführer dieser Firma.
Du musst nicht 40 würde. Leute bezahlen.
Exakt, ja. Vielleicht hätte ich dann jetzt so 3, 4 und ich würde so mein Ding machen und Videos kämen vielleicht dann sogar öfter. Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich die in der Frequenz, also könnte sogar, also das wäre schon ein Ding, aber das. Ja, keine Ahnung. Und das reizt mich auch irgendwie gar nicht. Also so Also ich habe kurz gesagt, glaube ich, gestartet, weil ich halt wirklich etwas so gut machen wollte, wie ich konnte. Mhm. Also dieses so, darum bin ich auch aus dem Designbereich raus, weil der hat mich das, was mich super gelangweilt hat im Design, ist eben, du hast da so selten die Gelegenheit, wirklich dein Bestes zu geben, finde ich. Also sorry, ich will mir zu nahe treten, aber so, du hast halt Kunden, die hier reinlabern.
Du bist halt kein Künstler, du bist halt ein Fremdauftrag.
Voll. Und das ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch wichtig. Ich will das gar nicht mobben, aber für mich war das so ein bisschen nervtötend. Und ich persönlich mag auch Werbung nicht so gerne und hatte keine Lust halt für Kunden, an deren Produkte ich nicht geglaubt habe. Obwohl, ich übertreibe jetzt vielleicht, das ist alles ein bisschen höchst dramatisch.
Ich finde, das klingt aber nicht höchst dramatisch.
Das ist schon. Nee, am Ende, ich hatte halt irgendwie, wollte ich was Eigenes machen und mehr Zeit investieren und es dann Stück für Stück besser machen. Ende 2014 ist dann so ein bisschen der Punkt gekommen. Also auch 2014 haben wir so knapp überlebt, haben auch tatsächlich. Darf ich das auch mal öffentlich sagen, also von einem anderen YouTuber $12,000 geschenkt bekommen.
Geschenkt bekommen,
unfassbar. Also das ist auch mal so ein Ding, was man auch mal sagen kann. Also wir hatten, Hilfe von anderen Leuten ist schon auch wichtig.
Und weil die Person wusste, dass es bei euch so knapp gerade ist?
Die hat Creator Grant gemacht, also die haben halt gesagt, so, hey, wir haben genug Geld, wenn andere wissen es. Also es war halt, ich kann auch sagen, wer es war. Mhm. Es war halt die Vlogbrothers, also John und Hank Green, die haben einen ihrer Kanäle, den sie nicht monetarisiert hatten, irgendwann monetarisiert und halt gesagt, hey, und dieses Geld behalten wir nicht, sondern das würden wir gerne kleineren Creatoren schenken. Und zu dem Zeitpunkt war kurz gesagt ein kleiner Creator. Und dann konnte man sich halt bewerben und dann habe ich den halt hingeschrieben und halt gesagt, hey, ich bin der und ich habe so und so viele Leute muss ich bezahlen und das machen wir. Und die kannten uns, glaube ich, damals auch schon. Also, also die wussten von unserer Existenz. Ich habe gesagt, ja, boah, das wird mir wahnsinnig helfen. Und dann haben die halt mir einfach $12,000 gewired. Und das kam auch gerade an dem Punkt, wo echt das Konto leer war. Also das war echt, also das Timing war auch exzellent.
Aber wie viele Leute wart ihr zu dem Zeitpunkt?
Immer noch zu zweit. Aber ich hab quasi nicht den, also Thomas, der dann, der mit Stefan im selben Tonstudio gearbeitet hat, da hat Stefan auch gejobbt nebenbei. Da kannte der den drüber oder was ist irgendwie sowas in der Art. Also Thomas, hat halt noch die Musik für die Videos gemacht zu dem Zeitpunkt. Da ging es mit dem Komponieren los. Dann halt Steve wollte ich bezahlen. Ich selbst habe also mir immer gerade genug zum Überleben ausgezahlt, wenn überhaupt. Habe auch also derzeit echt meine Ersparnisse aufgefressen. Stefan natürlich bezahlen und natürlich dann halt was. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann und also haben uns zwei Schreibtischplätze in einem Shared Office Space gemietet. Und was halt so an Kosten kommt. Ja. Also Kosten waren nicht hoch. Also.
Aber trotzdem muss man sagen, $12,000. Klingt nach einer Menge Geld, aber es ist auch schnell weg wieder, wenn man laufend irgendwie halt.
Das war sofort weg.
Eben, das ist halt.
Das hat uns damals.
Nimmt dir jetzt nicht ein halbes Jahr den Druck raus oder
nicht? Nee, das war dann irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro oder sowas und das ist halt. Nee, das waren. Also, ja, wie gesagt, das Konto war leer, also das hat das schon gefressen und wir mussten uns auch. Ja, das war nicht viel, also das war damals auch selbst damals schon nicht viel Geld. Also alles, was mit. Und es gab damals auch noch keine Firma, es war keine GmbH, es war einfach alles auf mein. Ich habe alle von meinem Privatkonto bezahlt. Das war, ja. Nee, das war fix weg, aber warum bin ich jetzt auf diesen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ich war noch ganz woanders.
Wie sind wir da hingekommen? Gute Frage. Es ging, glaube ich, davor noch darum, dass andere Channels das halt deutlich einfacher machen von den Animationen her und um den Aufwand.
Ach, um den Aufwand zu machen. Ja, genau. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich. Und zwar Ende 2014 wurde es dann endlich besser. Mhm. Also da hat es dann endlich, wo man gemerkt hat, wow, okay. Also da gab es dann Patreon, wurde gegründet. Habe sofort einen Account gemacht.
Wie viel Follower hattet ihr zu dem Zeitpunkt auf dem Channel? Ungefähr?
Boah, ungefähr. Viertelmillion.
Eine Viertelmillion.
Hat aber war noch nicht mal in der Nähe, uns zu finanzieren. Nicht mal in der Region.
Und als du den Patreon-Account aufgemacht hast, wie viele Leute sind dann da tatsächlich rübergekommen
von der Viertelmillion? Ich kann dir nur sagen, es waren $300 im Monat, die wir gekriegt haben. Und das war so großartig.
Es ist großartig, aber es ist auch immer die Conversion Rate, in Anführungszeichen, ist natürlich schon mal bitter. Von 250.000 Abonnenten sind 300 € rumkommen, ist natürlich schon, also da sind wir im
Fairerweise muss man auch sagen, damals war das natürlich ein neues Konzept. Ja. Also man musste das wirklich den Leuten auch erklären. Also heute musste ja niemand mehr erklären, was Patreon ist. Mhm. Damals musste man das noch machen. Und das Konzept war auch neu, dass man so Geld für Creator ausgibt. Und natürlich waren wir auch deutlich kleiner und noch nicht, wie soll ich sagen, also noch nicht so viele unserer Zuschauer hatten halt so eine Beziehung zu einem Kanal wie heute. Aber das hat halt irgendwie geklappt. Dann wurden die Views tatsächlich besser und der Kanal wurde größer. Ich glaube Ende 2014. Weiß nicht, haben wir 400.000 Abonnenten oder so. Mhm. Es hat auf jeden Fall irgendwie die auch, also dann natürlich, ich habe das ja alles finanziert durch Freelance-Arbeit, denn zu der Zeit habe ich auch endlich begriffen, dass ich mehr Geld verlangen muss für Auftragsarbeiten. Mhm. Also ich glaube, das erste Auftragsvideo, da habe ich ein ganzes Video gemacht für $1.500. Absurd.
Aber so geht es jedem, der sich selbstständig macht. Am Anfang denkt man auch nur, so kriegt man überhaupt Aufträge und man muss sich irgendwann noch mal trauen und man muss auch für sich selber, weil ich meine, wie du vorhin gesagt hast, am Anfang ist ja auch alles Shit, was man macht. Ist ja so. Man lernt ja auch auf Kosten der ersten Kunden.
Ist tatsächlich, ich wollte auch gerade sagen, das Ding ist, man ist auch vielleicht auch gar nicht so viel mehr wert.
Ja, also mit Sicherheit nicht am Anfang. Ja, also aber irgendwann, ich glaube, fast jeder verpasst den Punkt, wo er eigentlich mehr nehmen sollte.
Voll, total. Und wir waren auf jeden Fall, es war bitter nötig und dann haben wir die Preise irgendwie verdreifacht, was immer noch zu niedrig war, aber
im Vergleich. Das merkt man dann, wenn alle trotzdem immer noch weiter
alles sagen, den neuen Preis sagt und der Kunde sagt, okay, fuck. Man hätte ja nicht zumindest kurz zögern sollen.
Scheiße. Ja.
Also Ende 2014 war es dann so, dass es aussah, okay, krass, also das Ding wächst, es ist nicht mehr so eine Pleite-Geschichte. Also ich glaube, ich habe mir da irgendwie, also ich habe immer dann 1.600 € ausgezahlt im Monat und war so, boah, krass, geil, nice. Jetzt fangen die guten Zeiten an. Zu dem Zeitpunkt war es dann so langsam so, okay, also ich glaube jetzt, ich soll eine richtige Firma gründen und ich würde jemanden dazu holen, weil ich ja so viel gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, dachte ich, ich brauche Unterstützung. Ich habe ja alles, also außer Animieren und Musik, alles selber gemacht, also das ganze YouTube-Zeug, alles, alle Mails beantwortet, Patreon, ich habe die Videos geschrieben, geresearched, alleine illustriert. Hat mir schon Martin schon geholfen? Ich glaube noch nicht so richtig. Aber also, ich habe wirklich fast alles alleine gemacht. Und es war einfach viel zu viel für mich. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, okay, wird halt Zeit, jemand dazu zu holen. Und da haben sich dann auch irgendwann Stefans und meine Wege getrennt im Laufe des Jahres, weil wir da unterschiedliche Meinungen hatten. Aber wie gesagt, völlig in Ordnung. Und dann wollten halt unterschiedliche Sachen. Und da habe ich dann halt die erste Person, zu kurz gesagt, festgeholt. Den Philipp, also der meinen Namen teilt. Und der Philipp war halt einfach, der ist dann, ich glaube, Anfang Februar 2015 fest dazugekommen oder auch nach München gezogen dafür. Er war, glaube ich, anfangs auch definitiv auch mehr verdient als ich damals noch. aber auch nicht viel. Also niemand hat viel Geld verdient, wird kurz gesagt. Und er war einfach deutlich besserer Illustrator als ich. Mhm. Deutlich besser. Und ich habe natürlich schon so gesagt, ja, hey, das soll schon so meinen Stil irgendwie nehmen. Also es soll schon irgendwie nach einem Ding noch aussehen. Aber der hat das gleich so auf ein anderes Niveau gehoben. So schnell. Also war auch für mich tatsächlich auch erstmal ziemlich so schockierend, wie der das so verbessert hat. Und da ging das natürlich halt auch immer weiter, dieses so, boah, klar ist das gut, wenn das besser wird. Also so, vor 1000 Jahren waren wir mal so, dass ob ich das auch alleine machen könnte mit hässlicheren Grafiken und nicht so schön gesprochen. Und ich glaube auch, es wird funktionieren, aber das ist halt, ich finde es so viel spannender, dann eben, oder fand es auch immer so spannender, wir machen das geiler. Mhm.
Aber ihr seid ja auch in einem gefährlichen Bereich, was das angeht, finde ich, weil man kann es halt entweder so machen, dass man es mit Strichfiguren macht.
Ja.
Und das ist der Stylist, das ist halt auch so ein bisschen, low-budget-mäßig rüberkommt einfach. Ja. Oder man macht es halt mit Animationen und seinen eigenen Charakteren. Aber dann hast du halt so ein Uncanny Valley irgendwie. Wenn es dann nicht einen gewissen Standard hat, wirkt es beschissener, als wenn du es einfach mit Strichzeichen machen würdest,
ja,
glaube ich.
Ja, das stimmt.
Deswegen
ja.
verstehe ich dann schon, dass du da schon einen gewissen Qualitätsanspruch hast.
Sagen wir so, ich glaube das gar nicht so sehr in dem Flat-Design. Also da kommen wir wieder dahin, dass ich nicht 3D zeichnen kann. Also das, alles kurz gesagt, hat halt mit 2D-Flat-Design angefangen, was damals auch tatsächlich, bevor es alle Corporate-Organisationen als ihren Stil übernommen haben, auch neu und frisch und relativ cool war und noch nicht so verbreitet. Und Flat-Design hat halt schon diesen so diese Eigenschaft, dass es einfach so gut funktioniert, also das hat irgendwie, weiß nicht, dieser Uncanny Valley-Effekt ist da nicht so groß.
Ja, ich meine auch nicht den Uncanny Valley im Sinne von Roboter, also mehr so ein Vergleich. Es gibt halt so einen Bereich, wo du halt einfach, wenn es da nicht gut genug ist, dann wirkt es halt billig.
Das stimmt, aber allerdings muss man, glaube ich, schon dazu sagen, dass das jetzt, dass dieses Billiggefühl aus heute, also ich glaube, das ist das etwas, das sehen wir, wenn wir zurückblicken. Mhm. Ich glaube, damals war das noch nicht so, weil es damals noch nicht so verbreitet war. Also Zeug, was heute billig aussieht, war vor 8 Jahren sah das, oder 7 Jahren fantastisch aus.
Ja, klar.
Also das ist jetzt, wo wir sind das alle jetzt schon so gewohnt, oder sind das, wir haben unsere Standards haben sich schleichend angepasst, glaube ich.
Ja, aber es ist ja auch gut, das ist, ich meine, es wächst halt und es verbessert sich
und
halt.
Also, denn als während Kurzgeld gewachsen ist und unsere Stile und so weiter verbessert hat, war es auf jeden Fall auch immer so, dass. Als wir angefangen haben, waren wir auf jeden Fall die Besten drin, was auch einfach war, weil wir die Einzigen waren. Mhm. Und als das so langsam aufgehört hat, war es. Oder so, es kamen dann noch mehr Leute dazu und Philipp wurde auch immer besser und immer besser. Absurd guter Illustrator. Da haben wir auch andere absurd gute Illustratoren dazu geholt. Und man sieht ja die Entwicklung über die Videos über die Jahre. Mhm. Also jedes Jahr ist besser als das davor.
Das stimmt, aber dennoch muss man sagen, die Alten, also wenn man jetzt vielleicht dann allererstes rauslässt, ja, auch die Alten, es ist nicht so, als könnte man die sich heute nicht anschauen.
Nee, die
und die passen
ja
immer noch gut rein. Also du kannst jetzt eins von vor 4 Jahren anschauen und du hast nicht das Gefühl, dass es so, wow, was ganz anderes.
Das stimmt, ja. Die sind nicht total, ist nicht cringy oder so.
Ja. Also das ist ja schon was, wo man auch stolz drauf sein kann, muss ich sagen. Dass man sagt, okay, das war damals schon gut.
Ja, das war cool, ja, gut. Ja, das stimmt schon. Ich bin immer sehr kritisch. Aber das ist halt, ich glaube, was das Kern ist von dem, was wir machen, warum das funktioniert, ist, glaube ich, schon der Inhalt und die Art, wie das erzählt wird. Und ich glaube, dadurch, dass das vom Spirit her gleich geblieben ist, funktioniert das noch. Und beziehungsweise auch die alten Sachen. Also ich meine, es gibt heute reichlich Kanäle, die mit Sachen recht erfolgreich sind, die wir auf dem Niveau vor 4, 5 Jahren gemacht haben. Also ich will ihn niemanden mobben. Wir sind halt auch, wie gesagt, ja auch über 45 Leute, da ist das natürlich einfacher.
Und
dann
kann man
anders operieren.
Und dein Qualitätsanspruch ist natürlich auch deutlich gewachsen. Plus, du bist halt natürlich in diesem Bereich ein Spezialist. Also ich meine, das heißt, dein Qualitätsanspruch ist natürlich auch absurd hoch an diese Sachen im Gegensatz zu einem normalen Viewer.
Ich will auch, dass wir die Besten sind. Ja. Also ein Teil von dem ganzen Ding ist dazwischen auf jeden Fall schon, dass andere Leute holen auf und ich will immer weiter sein. Mhm. Also es ist gar nicht eine Option, dass wir irgendwas so gut wie letztes Jahr machen, weil wir wollen ja besser werden, damit uns einfach auch niemand einholen kann.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch so ein Kampf ums Überleben letztens, auch wenn ihr noch nicht in der Situation seid, dass es irgendwie eine dramatische Situation für euch ist, aber trotzdem ist es ja immer so, ich meine, nur weil du der Marktführer bist quasi, bist du ja nicht davor gefeit, dass wer anders den Rang abläuft und du so ein langsames Sterben hast.
Voll. Ich habe auch wirklich jahrelang erwartet, dass das jetzt jedes Jahr eigentlich jetzt mal eintreten muss. Tut es irgendwie aber nicht. Aber die, ich finde es ungut, oder ich fände es ungut, sich auszuruhen. Also ich will schon vorne mit dabei sein. Ich will, dass jedes Jahr besser ist. Und das ist halt so, wie es bei uns halt im Team sich halt auch anfühlt. Also es sind halt auch die Leute hier. Mhm. Wir wollen halt alle wirklich die geile, also ich meine, das ist halt die DNA der Firma. Also halt geile Scheiße machen, immer besser. Sich selbst verbessern und die eigene Arbeit verbessern. So, also ist für mich auf jeden Fall Grund-DNA von dem, was wir hier tun. Ich habe auch jetzt nach so vielen Jahren, ich habe schon das Gefühl, dass ich echt kompetent bin in dem, was ich jetzt mache, also Schreiben und so. Ich glaube, ich bin da schon sehr, sehr gut darin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch annähernd fertig bin mit Lernen.
Ja, aber ich meine, wie alt bist du jetzt? Mitte 30, oder?
35 bin ich.
Also genau, Mitte 30. Ich meine, ja, da hast du, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben.
Ich hoffe. Also, ich will auch immer, also das haben aber alle hier. Das ist wirklich auch so ein Ding, wonach wir suchen bei den Leuten. Dass du so ein Wille, wirklich besser zu werden und so was rauszuholen aus dir selbst. Und das habe ich auf jeden Fall auch immer noch. Und das ist halt, ja, und deswegen, also das ist halt wichtig für mich, dass wir dadurch, ja, also halt, es ist, sagen wir so, also es ist sehr schwierig, mit unserem Animationsniveau jetzt einen neuen Kanal zu starten.
Ja.
Wie, also das, also wie um alles in der Welt willst du das finanzieren? Das hat ja schon, das hat ja schon 2013 ja, ja, keinen Sinn gemacht. Mhm. Und mit dem unserem jetzigen Niveau macht das halt erst recht keinen Sinn. Aber es ist, muss eben auch sagen, es ist auch nicht notwendig. Also man kann natürlich, wie es buchstäblich 100 oder tausende Beispiele gibt, aus so einem Erklärsektor muss man nicht so krass sein, ja, um erfolgreich zu sein.
Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass die Idee ist wahrscheinlich das, was hauptsächlich zählt. Ja? Ja. Also nicht die Idee, das zu machen, sondern die Idee für die Videos und dann, ja, wie du es tatsächlich durcharbeitest. Und das ist ja, was du immer noch hauptsächlich machst, oder? Also du,
ja,
schreibst eigentlich jedes Skript.
Ich bin immer noch der Headwriter, ja.
Und dann machen andere Leute nämlich auch noch Fact-Checking und sowas. Also, ja, ich weiß nicht, wie groß euer Team ist für das Writing.
Wir haben jetzt inzwischen zwei Leute, die mir helfen, aber ich bin schon noch hauptverantwortlich für die, ja, Skripte. Es gibt kein Skript, in das ich nicht mindestens massiv geeditet,
ja,
habe.
Und ich will jetzt nicht irgendwie das mit der Animation irgendwie zu sehr hinten anstellen. Das wäre jetzt irgendwie nicht wichtig oder so. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde die wirklich interessante Entwicklung ist ja eigentlich tatsächlich dann bei dir als Headwriter, weil du tauchst so tief in diese Themen ein. Und du tauchst ja auch in Themen ein, die vielen Leuten einfach sich nicht unbedingt so erschließen. Ja? Sachen wie zum Beispiel eben wie Bewusstsein entsteht. Ja? Ich finde das total spannend, weil das ist ja so ein Ding, da machen sich ja 99,9999% der Leute machen sich ja niemals Gedanken darüber. Die laufen durch die Welt und funktionieren halt. Ja? Und du setzt dich dahin und beschäftigst dich jetzt wirklich damit, okay, ist das irgendwie ein emergent phenomenon oder was auch immer, ja, und was ist das eigentlich, ist das irgendwie, ist es halt eben keine Entity, die irgendwie von außen halt reingesetzt wird oder sonst was. All solche Sachen, du machst dir tatsächlich Gedanken drüber, recherchierst es extensiv und dann verpackst du das in eine Form, in der du dann hoffst, dass Leute das, da einen Denkanstoß rauskriegen können, die sonst noch nie wirklich darüber nachgedacht haben. Weil es ist ja schon ein sehr esoterisches Thema.
Ja, also ich kann mich an das Video tatsächlich gar nicht so gut erinnern. Also
echt, aber es ist eines meiner Lieblingsvideos, glaube ich.
Also freut mich, tut mir leid.
Ja, alles gut.
Das kam in einer relativ stressigen Phase raus. Uh-huh. Das war für mich dann so ein bisschen so ein Afterthought. Deswegen.
Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel für so Sachen, die halt so eigentlich sehr esoterisch sind. Es ist nicht so, ihr habt ja auch so Videos, was so, passiert, wenn, wow, man alle Nuklearbomben der Welt,
also
zündet.
Wir haben
das ist so ein Fun-Video.
Ja, wir haben so Quatsch-Videos haben wir auf jeden Fall, ja.
Genau. Und, aber sorry, nur
ja,
der,
ja,
Punkt,
ja,
auf den ich
bringe deinen Gedanken
der zu, Punkt,
ja,
auf den ich hinaus will, ist, das finde ich eben das Interessante. Du, dadurch, dass du so tief in einzelne Themen eintauchst, erschließen sich dir auch völlig neue Sachen und völlig neue Ideen. Und am schwersten zu ersetzen ist, glaube ich, deine Entwicklung und das, was du da reinbringst, deswegen natürlich.
Das ist leider so, ja, das sehe ich auch so. Also ich würde super gerne noch zwei, drei Leute anheuern, die das schreiben so können, weil dann wäre mein Leben auf jeden Fall auch deutlich einfacher. Ich würde das an sich sehr gern teilen. Und wir sind auf dem Weg dorthin, mal gucken. Aber ja, keine Ahnung, das mei. Ich meine, klar, ich meine, etwas, worin ich halt, glaube ich, schon einzigartig gut bin, ist halt, oder wo ich meine große Stärke sehe, ist halt dieses Zusammenfassen von komplexen Inhalten.
Mhm.
Und das hat halt irgendwie mit meiner komplizierten Schullaufbahn zu tun und dann beim Studium und wie ich halt immer über solche Sachen gelernt habe, nachzudenken. Für mich ist es halt immer so, dass, wo ich aber jetzt Gefühl habe, wo ich einen Denkvorgang machen kann, der anderen schwerer fällt, ist so, ich kann mir so Inhalte anschauen und halt wirklich das rausdestillieren, was halt der Kern davon ist. Und ich verstehe auch teilweise, also mir fällt es teilweise schwer zu verstehen, warum das anderen schwer fällt, sozusagen.
Ja,
also
ja,
ich,
ja,
kann das so gar nicht so gut erklären, was ich da auch mache, sondern es ist halt so, ich kann so echt komplizierte Sachen lesen, das in irgendeinem Part von meinem Gehirn speichern und dann drüber nachdenken, wie ich das einem anderen Teil von meinem Gehirn erkläre, der das nicht weiß. Also wie kann ich diesen komplexen Kram, weil das kurz gesagt hat auch keine Zielgruppe. Also ich mache das nicht für Kinder, nicht für Alter, nicht für Jugendliche, ja, mir ist das völlig scheißegal.
Ja, ich meine, bei 16 Millionen oder wie viel sind es auf dem englischen Kanal, ist es auch schwer, eine Zielgruppe irgendwie festzumachen wahrscheinlich, oder? Das,
ja, also es gab noch nie eine. Also ich habe wirklich die Videos immer so gemacht, wie ich es halt gut fand.
Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com/ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peeks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Du kannst ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs.
Ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber 16 Millionen, das ist ja quasi ein Sechstel der aller Leute, die in Deutschland leben.
Das ist schon mehr als Bayern auf jeden Fall. Das geht langsam ab. Ich will, also, was hat Griechenland? Hat so, glaube ich, so 10 Millionen Menschen. Ja, also wir sind auf jeden Fall schon, ich glaube schon so, also ja, irre, größer als 100 Länder oder so.
Okay. Lass da auch nochmal später drüber reden, weil der Punkt mit, das schreibe ich mir kurz auf, weil der Punkt mit der Macht, die du vorhin mal angesprochen hast, das finde ich auch total interessant. Aber,
das ist creepy, ja. Ja. Das ist schon, glaube ich, also ich glaube schon, dass das ist relativ im Zentrum, kurz gesagt, steht, dieses, die Eigenschaft, die ich da mitbringe, das so zu erklären. Natürlich, also ich nochmal wirklich hart betonen, kurz gesagt, das ist ein Mega-Team-Projekt.
Ist es.
Und auch so die, ich glaube obwohl ich glaube, dass ich mit meinem Erklärdings und mit meinem schlechten Illustrieren und so weiter hätte auch sehr gut hätte leben können von, ich glaube nicht, dass das so groß geworden wäre, wenn ich das nur wäre. Ja. Ich glaube, dieses Gesamtprodukt, was wir hier wirklich als Team kreieren, wo wirklich jeder so seine Seele reinquetscht, und das ist halt so ein Ding, also wirklich jeder quetscht seine Seele in diese Videos. In diesen Videos stecken echt wir. Ich glaube, das spüren die Leute auch. Und dieses Gesamtding, dieses Gesamtkunstwerk, was wir so schaffen, ich glaube, das ist schon einzigartig dafür geeignet, am Ende so viele Menschen zu erreichen.
Aber wäre es nicht dann geschickter, wenn du anstatt, dass du zwei Writer irgendwie versuchst einzustellen, die wahrscheinlich dann deinem Qualitätsanspruch nicht genügen oder wo du denkst, die Stimme ist eine andere oder so, dass du stattdessen endlich mal einen Geschäftsführer einstellst, dass du die Aufgaben nicht machen musst?
Ja, das wär schlau wahrscheinlich, aber nee, ja, ach, keine Ahnung. Irgendwann vielleicht. Es ist schon eventuell irgendwann, ja. Noch nicht. Da sprichst du echt Sachen an. Ja, das sind natürlich alles lang, das sind natürlich Überlegungen, die wir auch schon hatten. Wir sind gerade in einer Phase, wo ich extrem viel Verantwortung in der Firma abgegeben habe an andere und es auch besser wird. Ich brauche wieder gerade mehr Zeit zum Schreiben habe. Ich weiß nicht, ich will halt immer andere Sachen machen, also die Mischung ist also für mich.
Aber interessiert dich wirklich der Geschäftsführerteil dabei? Weil
ja, also da gibt es schon Aspekte, die sehr spannend sind. Also ja. Ich habe auch viele Jahre gebraucht zu verstehen, was dieser Job eigentlich bedeutet. Also der hat verschiedene Aspekte. Also ein Teil, den ich wirklich auch gerne mache, ist halt dann eben sowas machen wie zu Konferenzen fahren. Und ist ganz, ganz schlimm gesagt, so Networking-Sachen machen und so Leute kennenlernen, mit denen über interessante Leute kennenlernen, mit denen über interessante Sachen sprechen. Das mache ich halt tatsächlich echt gerne.
Aber du kannst ja eine schreibende Galionsfigur sein, die durch die Welt reist und schreibt.
Ja, das tue ich auch. Also wenn ich irgendwo hinfahre und weiß nicht, keine Ahnung, in New York mich mit irgendwelchen Menschen treffe oder dann dort irgendwie was kurz gesagt erzähle oder Geld für uns eintreibe, dann sitze ich die Hälfte der Zeit sitze ich halt im Hotel oder irgendwo im Soho-Haus oder sowas und schreibe da halt. Nee, keine Ahnung, es gibt Aspekte an dem Job, die ich echt hasse und wo ich dabei bin, das von mir wegzuhalten. Also ich bin kein guter Vorgesetzter und ich bin echt ein schlechter Manager. Und also in beidem bin ich wirklich echt nicht gut. Es tut mir alle leid, alle Menschen, die da unter mir leiden
müssen. Aber habt ihr dann Projektmanager schon irgendwie?
Ja, wir haben inzwischen, wir haben auch als Julia, unsere COO, die da jetzt auch viel besser drin ist als ich. Und wir sind schon dabei, dass diese Aufgaben immer mehr weg von mir kommen, weil ich auch echt nicht gut bin daran. Ich bin so ein launischer Kreativer, der nicht versteht, dass die ganze tolle Ideen hat und von der Realität frustriert ist, dass das alles nicht sofort möglich ist. Aber zum Geschäftsführer-Ding, da ist ja schon dieses so, da ist Repräsentieren dabei, da ist das Networking dabei, da ist so Events machen dabei, da ist auch tatsächlich ab und zu halt eben größere Aufträge oder größere Geldgeber zu überzeugen dabei. Und dann bin ich halt schon, also dann bin ich auch gut und das mache ich auch echt gerne. Also ich fahre super gerne irgendwie nach Seattle zur Gates Foundation und sagt denen, hey Leute, wollt ihr uns nicht ein bisschen Kohle geben für diese Sachen? Und dann labere ich denen einen auf und überzeugt mich dabei auch noch selber beim Reden, denke mir, ist ja wirklich eine gute Idee, Mensch. Am Ende glaube ich es dann auch immer auch selber. Und Ja, also den Part mache ich schon gerne auch. Und am Ende muss ich auch natürlich sagen, am Ende habe ich natürlich auch gerne die Kontrolle. Muss man auch sagen, ich habe das hier gegründet, weil ich nicht für andere Leute arbeiten kann. Ja. Also ich wäre ein schrecklicher Angestellter. Und ich werde auch niemals für jemand anders arbeiten.
Aber trotzdem ist halt die Sache, die in den meisten Fällen ist es ja so, ich hatte zum Beispiel letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit dem Mazda Design Director Europe, ja. Justino, total netter Kerl und halt auch so Designer aus Leidenschaft, wollte als Kind schon Autodesigner werden und ich glaube ihm das auch, er ist nicht nur irgendwie so dahergelabert. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, weil ich meine, jetzt bist du da halt irgendwie Design Director und ich meine, Design tust du ja nicht mehr viel. Und man, ist schon schwierig und klar, es ist schon immer so, diese Entwicklung ist halt schwierig, aber bei ihm war es halt so, er sagt über sich selber auch, dass er nicht der beste Designer ist. Es gibt bessere Designer im Team. Das Problem ist halt, du bist halt hier der beste Schreiber.
Ja, voll.
Zumindest
voll.
Für den Job.
Ich auf jeden Fall und ich glaube auch, also ich meine, ich habe ja früher viele Videos illustriert und da habe ich auch wirklich eingesehen, dass das irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat. Und ich war auf jeden Fall für mindestens ein schreckliches Jahr hier der schlechteste Designer im Team und oder der schlechteste Illustrator. Das war nicht so schön. Und obwohl das schmerzhaft war, nicht mit dem Illustrieren aufzuhören, war das auch die richtige Entscheidung. Ja, du, keine Ahnung, weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit, die anderen Sachen ganz aufzugeben. Und es macht, weil es mir eben teilweise auch Spaß macht. Und ich schon so diese Rolle dann so für die Firma, die Vision vorzugeben und so die Marschrichtung und die Ziele zu definieren, das ist ein geiler Part von dem Job. Das ist schon, und ich glaube auch daran bin ich nicht super schlecht. Also dieses so in die Zukunft blicken und hey, das machen wir und folgende Projekte und so soll die Firma sich entwickeln. Das alles umsetzen, um Gottes Willen, das sollen andere Leute machen, die es deutlich besser können.
Ab einer gewissen Größe brauchst du da aber auch einfach Zwischenleute für und dass dir jemand hilft. Das
ja, viel, ganz, ganz viele. Lassen, also das ja, aber also ich glaube, über kurz oder ich weiß, also die Geschäftsführung will ich jetzt noch nicht bald aufgeben. Das macht mir schon in Teilen zu viel Spaß und ich glaube, da genieße ich auch noch die Entscheidungsmacht zu haben. Aber irgendwann ist das schon was auf eine Möglichkeit ist, dass ich das überlasse.
Und wie ist denn die Aufteilung bei euch? Weil wir reden immer von den YouTube-Videos natürlich, aber du sprichst auch immer wieder die Kundenaufträge an.
Ja.
Und kann man da so eine Prozentzahl sagen? 60% Videos, YouTube, die eigenen 40% Kundenaufträge oder auch die Verteilung von den Mitarbeitern? Das würde mich interessieren, weil das irgendwie so ein bisschen in Kontext setzen würde tatsächlich mal auch dann noch.
Also wir sind, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich es nicht ausführlich kenne, aber oder ich kann...
Von den Einnahmen her bringen...
Also sagen wir mal so, wir könnten auf jeden Fall aufhören mit Kundenvideos.
Okay.
Das müssten wir schon länger nicht mehr machen. Und das machen wir aber trotzdem, also aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es, finde ich, für die Firma an sich hilfreich und gut, weil ich kenne das ja, wie das ist, keine Kohle zu haben. Also das ist ja, da habe ich ja reichlich Erfahrung mit. Und ich finde das gut, viele verschiedene Standbeine zu haben. Das ist einfach so ein Sicherheitsding und auch so, dass ich sage, ja. Dann finde ich es tatsächlich auch gut, wenn, also wir leben, also wir machen den weit, weit, weit größten Anteil unserer Einnahmen sind von Sachen, die wir selbst produziert haben.
Und ich finde es aber. Videos, Merchandise.
Genau.
Ich weiß nicht, wie groß der Anteil von Merchandise ist. Ist das wirklich was?
Das ist unsere größte Einnahmequelle mit Abstand.
Mehr als jetzt Patreon und YouTube-Werbung und, und echt?
Ja, also wir sind vom Geldverdienen her sind wir eigentlich eine Merch-Firma.
Das ist ja lustig.
Riesiger Part. Ja, ein großes Team inzwischen. 8 Leute, die nichts anderes machen, als so ein Merch zu kümmern.
Weil ich meine, ihr pusht es jetzt auch nicht so hardcore. Es ist schon am Ende von jedem Video irgendwie so mit eingebunden.
Interessant, dass du es so empfindest. Ah, das ist spannend zu hören. Ja, ich denke manchmal, pushen wir es zu hart.
Ich glaube nicht. Aber es ist wirklich immer nur am Ende eigentlich, oder?
Ja, aber
manchmal habt ihr so ganz zwischendrin irgendwann mal so einen kleinen, dass ihr irgendwie sagt, da haben wir übrigens auch einen Post dazu oder sowas, so ungefähr, glaube ich.
Haben wir das mal sehr, sehr.
Also ja, sehr, sehr. Aber ich finde nicht, dass ihr es hart pusht. Das ist wirklich am Ende, wo auch jeder sagen kann, okay, das Video ist zu Ende.
Ja, aber ich will auch nur am Ende, ich will auch nicht in Videos werben. Also
ja, ich finde das auch gut so, aber deswegen wundert es mich, dass es tatsächlich so eine große Einnahmequelle ist. Das ist schon cool.
Ja, also das wir leben schon
rauszuhuren quasi, das
geschafft hat. Das ist auch die Idee. Das ist wieder kommt wieder von diesem Unabhängigkeitsgedanken. Also ich möchte das alles unabhängig machen, ich möchte frei sein.
Aber die Merch-Sachen, sind die direkt gekoppelt an die Videos, meinst du? Wenn es der Channel?
Manchmal, teils. Also wir gehen eher in die Richtung, das weniger zu koppeln. Mhm. Aber klar, wir machen auch manchmal, wenn wir wissen, da kommt ein schwarzes Loch-Video, dann machen wir schwarze Loch-Produkte.
Nee, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine, meinst du, ist das Merch komplett abhängig von dem Channel? Wenn der Channel jetzt, ich meine, klar kann der nicht wegbrechen, ja, von einem Tag auf den anderen. Er könnte jetzt irgendwie langsam dahin trickeln über die nächsten 10 Jahre, und die Views werden
weniger. Also im Moment ist es schon so, dass wir natürlich wir haben noch nie Werbung für irgendein Produkt außerhalb unserer Videos gemacht.
Okay. Also ihr verkauft Merch nur an Viewer letzten Endes.
Ja, das ist auch so eine Entwicklung, weil wir da sind wir dabei, unsere Strategie zu ändern. Die ist noch nicht fertig, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Mhm. Aber ich nenne es inzwischen eigentlich auch super ungern Merch. Und also für mich ist das eigentlich, wir machen eigentlich Produkte, weil die Sachen einfach kein Influencer-Merch sind. Das ist einfach echt High Quality. Und auch wieder dieser Qualitätsanspruch, so hey, wir machen nicht irgend so ein Kram, sondern wir stecken teilweise auch hunderte Stunden in einzelne
Produkte. Aber Merch ist halt so ein dreckiges Wort. Aber letzten Endes ist halt alles Merch, was mit dem anderen Produktteil einfach zusammenhängt.
Okay, fair enough, ja. Also das Ziel ist auf jeden Fall, da das auch nochmal unabhängiger zu machen. Und weil, also ich und das Team, wir sind wirklich so überzeugt von der Produkt, von der Qualität der Sachen, die wir da machen, dass ich glaube, das geht und das auch ein Ziel ist, dass das für sich stehen kann. Mhm. Dass das gar nicht eben diesen Push von kurz gesagt als YouTube-Marke braucht, weil es ist, also ich bin wirklich überzeugt davon, es ist echt guter Kram. Mhm.
Und ich habe nur vorhin da im drüben in eurem Warteraum quasi, habe ich mir die Poster das erste Mal live anschauen können. Ich habe die ja nur auf der Website gesehen. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt die Poster, glaube ich, gestern das erste Mal. Ich habe gestern das erste Mal eure Merch angeschaut. Ja. Die Videos, kann ich ganz ehrlich sagen, schaue ich bestimmt seit, also wahrscheinlich schon auf jeden Fall zu der Zeit, wo du kein Geld damit verdient hast.
Ja, und dann ist lange her.
Aber die Merch-Sachen habe ich mir noch nie angeschaut, weil ich eben, ja, Merch ist für mich auch so ein dreckiges Wort, muss ich ehrlich zugeben. Aber die Poster sind mega cool. Auch so coole Sachen. Und ihr habt auch dann die Formate so angepasst tatsächlich. Ja? Mhm. So diese Distanz von der Erde zum Mond. Dann hast du so ein total langes Poster und sowas. Es ist jetzt nicht einfach auf DIN A1 irgendwas draufklatschen und fertig. Ist ja schon, schon was Besonderes
auch. Wir versuchen Custom zu machen. Genau. Und zwei Poster, die ich die für ein Studium designt habe, sind im Shop, was mich sehr glücklich macht.
Ja?
Ja. Also überarbeitet von dem fantastischen Merch-Team, was aus viel besseren Designern und Illustratoren besteht als mir. Wie sind wir jetzt wieder darauf gekommen? Bin ich wieder ganz
Merch und also die Mitarbeiter und wie viel Geld mit was irgendwie tatsächlich so passiert und was halt so eure Standbeine sind.
Kundenvideos,
genau.
Genau, warum wir das nicht aufhören.
Warum wir das nicht aufhören. Mich hat nur tatsächlich so die Verteilung interessiert, weil wenn ihr 45 Leute hier arbeiten habt, also die arbeiten nicht alle die ganze Zeit an dem Video und dann ist halt irgendwie, ist es so,
mir ist klar, wir haben auch intern ein Kundenteam, das mit wechselnden Besetzungen permanent Kundensachen macht. Aber ich will das nicht aufgeben, ich finde das gut und ich finde es auch für uns so vom Mindset her gut, dass wir immer wieder uns auch, also weil wir bei Kundenvideos natürlich machen, was der Kunde braucht und ich finde das so vom ist gut, dass ab und zu machen und sich zu erinnern, hey, man arbeitet halt auch das den Kram, den wir quasi nur für unsere Fans produzieren, dieses Dienstleister-Mindset nicht verlieren. Mhm. Also ich finde das tatsächlich so ideologisch auch gut. Mhm. Das auch für uns, um uns daran zu erinnern, dass wir echt Glück haben, dass wir so frei arbeiten können, wie wir können. Ich glaube, das ist eine Position, in der jede Agentur sein möchte. Wenn wir es ja, weiß nicht,
ja klar, das ist der Dream. Ja. Aber ich meine, ihr habt es natürlich auch anders gemacht als die Agentur. Die Agentur macht die Kundenaufträge und versucht dann daraus irgendwie das eigene Produkt zu entwickeln. Bei dir war es halt umgekehrt im Prinzip.
Ja. Oder gut, es lief parallel.
Ja, aber ich meine, du hast es halt gemacht, die Kundenprojekte, um das eigene Projekt zu finanzieren letzten Endes. Der Ansatz war ja schon andersrum eigentlich.
Auf jeden Fall.
Das Commitment war deswegen auch ein anderes. Deswegen schaffen das ja auch die wenigsten Agenturen, das eigene Ding zu pushen, weil halt immer, glaube ich, die Angst da ist, da 100% einzusteigen.
Es ist ja auch super hart und super gruselig, vor allem, wenn du erst durch mit Kundenprojekten auf ein großes Team kommst oder auf ein Team kommst. Also ich glaube, allgemein Menschen unterschätzen den Druck und die Angst, die man spürt, sobald man Gehälter zahlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also das ist brutal.
Und vor allem dann auch, in Deutschland macht es dann ja auch nicht einfacher als Arbeitgeber. Ich meine, du kannst, ich meine, die Realität ist ja wirklich, wenn du jemanden eingestellt hast, ist es quasi unmöglich, den jemals wieder rauszuschmeißen.
Ja, ja. Also sagen wir mal so, also wenn du, sobald du eine Firma hast und Leute beschäftigst und vor allem, wenn du mehr als 10 Leute beschäftigst, weil ab 10 Leuten ändern sich die Gesetze für dich massiv. Mhm. Also eine Firma unter 10 Leuten und eine Firma über 10 Leuten sind Welten dazwischen, was an Gesetzen und Regeln auf dich zukommt. Und das ist auch tatsächlich echt interessant, weil ich natürlich auch aus einem ich sag mal eher linken Umfeld komme oder eher aus der Region vom Aufwachsen her und so weiter, super interessant, dann plötzlich auf der anderen Seite zu stehen und zu merken, wow,
du bist das Establishment.
Krass. Naja, oder beziehungsweise wo du dann merkst, ach shit, es ist nicht alles so einseitig. Es ist super komplex und du hast plötzlich Zwänge und du hast Drücke und ja, klar, macht man manchmal dann als Arbeitgeber, muss man irgendwas so, Aber weil es halt auch echt daran liegt, dass wenn du halt deinen Kram nicht auf die Reihe kriegst, haben halt 10, 15, 20, 40 Leute kein Geld für ihre Miete.
Ja, ja.
Das ist halt nicht cool.
Nee.
Und da muss man dann tatsächlich, da ändert sich die Perspektive im Sinne von, boah, nee, du hast da eine Organisation, man hat da eine Organisation, man hat eine Entität geschaffen und die geht im Zweifel vor den Interessen des Einzelnen. Und das muss so sein, weil das sonst, also das, man kann nicht die...
Ja, sonst bricht alles weg.
Ja, und das ist, aber das ist tatsächlich, also das ist auch manchmal wirklich super interessant und auch frustrierend, weiß nicht, so naive Kommentare auf Reddit zu lesen oder irgendwo, wo Leute halt so Ideen davon haben, wie das Geschäftsleben sein sollte.
Ja, aber ich meine, das ist ja was, womit du wahrscheinlich die ganze Zeit dich auseinandersetzen musst, bei den Themen der Videos und dann halt mit dem. Und ich meine, natürlich ist es immer... Wie du sagst, du kommst eher aus so einem linken Umfeld und dann hast du ja auch, wenn du nur die eine Seite kennst, sind deine Ideen ja auch recht einfach. Also, was du, wie du dir das vorstellst, und dann hast du irgendwie die böse Figur auf der anderen Seite.
Ja, voll, ja.
Und du denkst nie daran, dass so ein Arbeitnehmerschutzgesetz eventuell, und ich will jetzt nicht eine These aufstellen, aber eventuell vielleicht, dass es kontraproduktiv ist, wie extrem es ist. Ja.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wenn gewisse Gesetze anders wären, und zwar so, wie sie quasi fieser wären, in Anführungsstrichen, hätten wir durchaus hier mal Leute länger behalten oder Leuten auch mal Chancen gegeben, wo wir jetzt sagen müssen, nee,
Bewährungszeit? Nee, wie heißt es?
Ja, Probezeit.
Probezeit, genau. Dann musst du halt jetzt wissen, okay, jetzt entweder kommt man raus oder nicht.
Ja. Oder befristete Verträge. Also ich glaube, wenn wir Verträge nicht nur auf 2 Jahre, sondern auf 3 Jahre befristen könnten, hätte ich wirklich deutlich mehr Leuten mal andere Chancen geben können. Weil im Moment ist es halt so, hey, wenn ich irgendwie kurz vor den 2 Jahren Ende nicht 100% überzeugt bin, dann muss ich dich halt leider kündigen. Mhm. Oder dann kann ich dich nicht verlängern.
Ja, ja.
Und laut oder so zu, oder zum Beispiel, was ich weiß, Praktikanten ist immer so eine schwierige Sache, weil also ich bin super gegen, natürlich jeder Praktikant muss bezahlt werden, aber es ist halt so, dass du nämlich nur Pflichtpraktikanten kannst du weniger als den Mindestlohn zahlen. Mhm. Und was ich immer super schade fand, also jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Bewerbungsprozess, aber als ich selbst noch die Bewerbungen gescreent habe, du musst jetzt Praktikanten, die mit dem Studium fertig sind, den Mindestlohn zahlen. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber ein Praktikant aus der Uni, der ist das nicht wert. Im Gegenteil, der kostet mich Geld, der kostet Zeit und Geld.
Der ist ja zur Ausbildung hier quasi.
Ja, oder also wirklich, oder teilweise wirklich so fast als Gefallen, so als, ja gut, okay, komm, guck mal. Mhm. Und das hat mir immer super wehgetan, so vielen Leuten dann absagen zu müssen, weil ich kann dir nicht den Mindestlohn zahlen, weil also als Praktikant wirklich, du bist ja wirklich da, um Zeit zu kosten und auch. Und wir geben unseren Praktikanten immer gerne gute und wichtige, also tolle Aufgaben, also schöne, interessante Projekte. Und das werden, und sicherlich viele Leute hätten ja vielleicht auch einen Einstieg gefunden bei uns, die, aber wo man auch sagen muss, hey, also für mehr als ein Praktikum reicht es gerade nicht. Und nach 6 Monaten sehen wir dann vielleicht, ob du das Potenzial hast, dann zu einem Trainee. Und so müssen wir den halt absagen. Mhm. Also ja, es ist wirklich nicht so schwarz-weiß. Ja, weil das ist genau dieses Ding. Also die Organisation, die Entität, die da geschaffen wird, das ist alles nicht so einfach. Und das kann man aber wirklich erst wertschätzen, wenn man es mal mitgemacht hat für eine Weile. Ja. Dass viele so sehr, sehr simple Thesen einfach nicht funktionieren in der Realität.
Ja. Wäre auch mal ein gutes Video.
Oh nee, da krieg ich nur Ärger. Das kannst du Leuten ja auch nicht vermitteln.
Nee, wirklich nicht.
Ist dann so,
das muss man wahrscheinlich halt auch wirklich erleben zu einem gewissen Grad. Aber ich habe da auch nur ein gewisses Empfinden für mittlerweile, weil halt Freunde von mir halt in Geschäftsführerpositionen sind. Ah. Und ich dann halt auf einmal die Seite halt auch mal höre irgendwie. Ja. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch sympathisieren irgendwie mit.
Nicht, also 80, niemals, jeder muss sofort mit krassem Gehalt eingestellt werden, ohne niemand darf gekündigt werden.
Ja, genau.
So, also,
ich meine, obwohl, so naiv, glaube ich, war ich noch nie, aber ja.
Ich bin ein bisschen Reddit geschädigt, was ich da immer alles so lese. Und gut, ich habe viele Freunde in den USA und dort ist natürlich das Gegenteil, also ich gehe zu weit, finde ich. Aber irgendwie so eine gute Mischte zwischen USA und Deutschland wäre toll.
Ja. Aber mit der Verantwortung, du hast eben Verantwortung hier für die ganzen Mitarbeiter. Ja?
Ja,
das ist ja die eine Seite, und die ist natürlich in deinem Alltag wahrscheinlich das Prominenteste auch irgendwie, was jetzt, warte, worauf ich hinaus will. aber wir hatten ja eben über diese Macht geredet, dass du halt, ich meine, ich habe heute mal drauf gesagt, 16,5 Millionen oder sowas auf dem englischen Channel. Irgendeine absurde Zahl.
In der Region, viel hoch.
Ja. Dann habt ihr noch einen deutschen Channel, der hat irgendwie ein Zehntel davon oder so, weil das sind immer noch so 1,5 Millionen oder so, glaube ich.
Ja, das ist aber immer noch sehr vernünftig.
Und dann habt ihr noch einen spanischen Channel, von dem ich keine Ahnung habe, wie viele es sind.
Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Und es kommen bald noch ein paar Sprachen dazu.
Echt?
Das kann ich schon mal teasern.
Ja, okay, sehr gut. Aber lass uns einfach mal gar nicht mal zu sehr aufsteigen. Lass uns einfach mal sagen, 18 Millionen, okay?
Okay, fair enough.
Okay. Aber jetzt ist es halt so, du hast da 18 Millionen Leute, die tatsächlich schon auf Subscribe geklickt haben.
Mhm.
Das ist ja schon ein großer Schritt. Weil bei den vielen Channels ist es ja so, dass irgendwie 80% der Leute schauen sich es an, die nicht subscribed sind oder so.
Ja, ich weiß gar nicht, was unsere Prozentzahl ist. Aber ja.
Mhm. Aber das heißt, du hast auf jeden Fall 18 Millionen, wir sagen jetzt keine Zahlen, aber ich kann es mir eh nicht merken, aber halt Millionen von Menschen, die so weit sind, dass sie sagen, hey, ich finde den Channel so gut und habe so viel Vertrauen auch da rein, dass ich regelmäßig den Content sehen möchte. Das heißt ja auch, die glauben dir ja auch eine ganze Menge.
Ja, das ist ganz schön creepy.
Und da ist es natürlich dann so, und ich finde, das kommuniziert ja auch eben gut, dass, wie ihr das dann recherchiert und so, und dass es eben euch auch wichtig ist.
Mhm.
Aber natürlich hat jeder ja einen Bias. Ich meine, um den kommst du nicht drum rum. Und ich meine, vor allem, wenn du halt einen Writer hast letzten Endes hier.
Ja, das ist schon... Kurz gesagt, ist schon gefiltert durch mein Gehirn auf jeden Fall.
Ja, ich meine, dann hast du halt einfach, das letzten Endes sitze ich hier gerade der Person gegenüber, die, und das clasht natürlich total mit der Persönlichkeit, die du irgendwie bist, also mit der, weißt du, weil du bist ja irgendwie einfach ein normaler Dude,
der hier sitzt. Fall, ja.
Und auf der anderen Seite bist du aber halt auch einfach jemand, der Meinungen bildet für fast 20 Millionen Menschen auf der Welt.
Ja, das ist wohl so. Aber das ist halt, okay. Da muss ich ein bisschen ausholen, aber nicht zu weit. Sondern das war so die, also ein Ding, bei kurz gesagt, muss man auch schon sagen, wir sitzen hier in unserem Office in München und machen so unser Ding und sind auch nicht so wirklich Teil der großen YouTube-Community. Ich habe einige YouTuber, mit denen ich eng befreundet bin, die ich so privat halt immer sehe, aber so als, ja, keine Ahnung, und YouTube nehme ich nicht als Konsument wahr, aber ja, also nicht so, wir sind, ich bin mir nicht so eingebunden in eine YouTube-Community, was immer das bedeuten soll.
Mhm.
Also es war immer so ein bisschen so versteckt für uns. Und ich habe auch tatsächlich erst, als wir 5 Millionen Abonnenten erreicht haben, habe ich zum ersten Mal selbst gerafft, dass wir da ein großer Kanal waren. Also ich habe es bis dahin wirklich nicht wahrgenommen. Bis dann war es für mich halt immer noch so ein super kleines, persönliches Philipp-Projekt. Was das auch schon lange nicht mehr war. Aber so hat sich halt immer angefühlt und so habe ich es dann behandelt. Ich glaube, das war dann eben so, 2015 hatten wir ein Video, das brutal viral ging.
Und hattet ihr da die 5 Millionen dann schon?
Nee, da hatten wir noch nicht eine.
Weil was mich nur interessiert noch dann, um es in Relation zu setzen, als dir das klar geworden ist, dass es nicht nur das kleine Philipp-Projekt ist, wie viele Leute saßen dann schon hier mit dabei?
20.
Wow, shit. Und da ist es dir jetzt klar geworden. Da warst du mal ein bisschen langsam, muss ich sagen.
Das ist also ein sehr enger YouTube-Freund von mir hat mich da Jahre schon bearbeitet und mich immer ausgelacht. Und, und der muss mich immer noch regelmäßig daran erinnern, dass wir echt groß sind, weil ich da immer wieder in dieses Mindset zurückrutsche. Ach ja, ist ja hier so unser kleines Privatprojekt. Aber ist es nicht. Nee, da habe ich Schwierigkeiten mit tatsächlich, weil wir auch, dadurch, dass wir hier so isoliert für uns sind, auch nicht so wirklich viel Kontakt zu echten Menschen haben. Also es ist auch cool, die Kommentare also zu lesen, macht auch super Freude, ist super motivierend. Aber sonst, das hilft ja auch eben, dass niemand auch mein Gesicht kennt oder sowas und ich halt einfach keine Ahnung, ich lebe halt für mich mein Privatleben und so weiter. Also es ist so, ich kann das also relativ gut trennen. Ich muss diesen, kurz gesagt, Fame nicht irgendwie auf mich beziehen, wie andere YouTuber, die so groß geworden sind.
Ja, ich meine, deinen Namen kennt quasi niemand, muss man sagen. Da muss man schon nachforschen. Und ich meine, du hast letztendlich so viele Follower wie Casey Neistat oder MKBHD oder sowas. Aber die können wahrscheinlich nicht mehr durch L.A. gehen.
Ja, furchtbar, wer will denn sowas?
Also so aber du schon, das hast du gut hingekriegt, muss man sagen.
Ja, ich wollte das nie und deswegen hat das auch immer so, auf dem Kurzkanal gibt es keine Gesichter, Punkt. Ja. Da gibt es keine Diskussion dazu, also das ist so. Ich wollte auf irgendwas hinaus, shit. Verantwortung, okay. Ja. Also, ja, also das sind unterschiedliche Themen, wie ich das auch immer nie gecheckt habe, also das sind auf zwei Ebenen. Aber 2015 hatten wir ein Video, das ist ultra viral gegangen. Das war damals mit der Flüchtlingskrise, das haben wir inzwischen auch gelöscht.
Ah ja, das war auch ein sowas, ja.
Genau, ja, weil das war damals auch ein sehr, sehr starkes, also bis dann ein sehr stark meinungsgefärbtes Video und auch sehr, also ich würde aus heutiger Sicht sagen, sehr aggressiv oder auch sehr einseitig.
Das heißt, du warst sehr aggressiv beim Schreiben letztens.
Ich war super aggro. Ja. Ich habe eben einen guten YouTube-Freund in London besucht und war auf dem bin nach Hause geflogen und habe halt alle, das war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und das war ja wirklich eine widerliche Zeit. Also es war ja schrecklich. Das ist ja so ganz viel von rechts ist ganz viel Negatives passiert, wo ich zumindest damals gar nicht so drauf gefasst war, dass das noch so ein Ding war. Da wurden dann plötzlich ganz viele Dinge, konnte man plötzlich, oder haben viele Leute gesagt, die von denen ich überrascht war, dass das quasi noch möglich ist, auf gewisse Art und Weise zu sprechen. Das Internet wurde so aggressiv und widerlich plötzlich. Das war so ein, für mich 2015 so ein Turning Point, wie ich das Internet gesehen habe. Und ganz viele Leute haben mit Klarnamen Sachen gesagt, wo ich dachte, krass, interessant, was traut man sich jetzt wohl hart. Und die ganze Krise war ja schrecklich und das war auch so, bevor damals dann so Merkel die Tore geöffnet hat quasi von Europa und es war wirklich, also unangenehme Zeit und dann, es war gerade kurz, als dieses eine Foto rumging von diesem Kind, da war es so
Face down im Wasser.
Boah, schrecklich. Und ich kam so am Flughafen, habe halt mir so mehrere Magazine gekauft und die halt so auf meinem Heimweg alle gelesen und kam halt in München an und war so geladen. Richtig, wirklich aggressiv und so voller so Welthass. Und da habe ich halt in einer Nacht dieses Skript geschrieben. Super aggro. Und dann kam ich Montag halt ins Office und habe gesagt, okay, alle lassen jetzt alles fallen. Da hatten wir dann glaube ich schon unsere erste Praktikantin, war da auch schon da, die Miri, die schon Illustrationschefin ist. Und also auch alle, die noch irgendwie einmal jemals mitgeholfen hat, in meinem Video habe ich alle angerufen und gesagt, okay, wer kann was machen? In der Woche ist dieses Video fertig. Da haben wir eine Woche lang nicht geschlafen und wirklich eine Woche lang echt durchgearbeitet. Das war echt krass. Was natürlich auch nicht dafür gesorgt hat, dass das irgendwie nochmal klarer betrachtet wurde. Das hat ja, also wenn du nicht mehr schläfst und noch so...
Hat irgendwer hier mal gesagt, du Philipp, willst du nochmal drüber schlafen?
Nee, niemand.
Weil das ja auch für dich ungewöhnlich schnell war, oder? Ich meine, bei allem anderen machst du monatelang irgendwie...
Ja, Rekord, ja.
Und hast total. Du dir selber auch nicht mal irgendwie gedacht, Moment...
Nö, nicht
du warst so geladen
einfach. Nicht eine Sekunde habe ich drüber nachgedacht. Für mich war das klar. Für mich war das damals auch so... Moment, im Sinne von so, es ist, also für mich, ich hatte einfach die richtige Meinung. Also so, das war so völlig absolut ich hatte nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass alles, was ich in diesem Video sage, richtig ist.
Und von vorne bis hinten. Meinst du, das könnte nochmal passieren? Oder meinst du, du würdest jetzt immer, wenn du sagst, ich muss das jetzt machen, immer sagen, Moment, genau deswegen darf ich es nicht jetzt
nie machen. Wieder machen. Deswegen, das war so eine prägende Geschichte, diese Geschichte, weil das war eine krasse Erfahrung, weil wir haben dann dieses Video gemacht und dann haben wir das hochgeladen und dann lief das erstmal irgendwie gar nicht so gut und wir so, okay, schade, dass wir dann nach einem Tag irgendwie 300.000 Views, was für damals normal war, aber doch, schade, so, nur so Standard und dann ist das irgendwie explodiert und dann ging das wirklich viral, hat sich relativ schnell 10 Millionen Views bekommen oder sowas und hat wirklich buchstäblich jede Tageszeitung Europas auf meinem Privathandy angerufen und wollte über dieses Video reden und ich habe mit niemandem irgendwie groß gesprochen und das wurde dann irgendwie auch von rechten Foren aufgegriffen. Also gab es damals, wie hieß denn das? Das größte Nazi-Forum des Internets hat auf jeden Fall das Video gefunden und Leute vorbeigeschickt und es gab Morddrohungen und es war wirklich recht dreckig.
Es wird vor allem es wird ganz schön real auf einmal.
Ja, super real. Aber vor allem war das halt auch so, also ich habe halt auch, es gab auch sehr viel echt sachliche Kritik, die auch echt in Punkten richtig war, weil es war auch ein paar Quellen, die ich benutzt habe, waren einfach nicht richtig. Und das Video hat sehr aggressiv geendet quasi, also so ein bisschen, schon so ein bisschen so, wenn du nicht der Meinung bist, dass wir ungefähr alle nach Europa reinlassen sollten, bist du halt ein Arschloch. Wo ich auch heute sagen muss, ja, das ist ziemlich, also ich finde unfair Leuten vorzuwerfen, die nicht dieser Meinung sind, dass die halt da Nazis sind, geht eigentlich gar nicht.
Es ist also, halt vor allem auch da wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Geschäftsführer sein, es ist halt nicht ganz so einfach am Ende dann auch.
Es ist alles nicht ganz so einfach und das war, also viele Leute haben ja auch das Video kritisiert im Sinne von, dass viele Probleme, die wir dann in Europa ja auch dann tatsächlich hatten, also so weggewischt wurden von dem Video. Und das stimmt. Also das war wirklich so, die viele durchaus auch berechtigte Bedenken, wie das gehandelt wurde damals, habe ich weggewischt mit diesem Video. Und es war für mich eine wichtige Phase, weil ich durch auch diesen ganzen Prozess, also ich habe sehr lange mich überhaupt keine Kritik angenommen an dem Video, konnte mich natürlich auch super darauf ausruhen, da kommen so viele Hasskommentare,
deswegen
muss ich die berechtigte Kritik nicht ernst nehmen. Also das war schon ein Prozess, der eine Weile gedauert hat. Aber am Ende war es dann so, dass ich, also zum einen habe ich für mich da erst verstanden, dass das meine Meinung ja auch nur meine Meinung ist und nicht die richtige unbedingt, dass die ja auch bedingt ist von meiner. Das war aber die Zeit, wo das eben so zum ersten Mal so diskutiert wurde, so die eigenen Bubbles und die eigenen Biases, wo ich verstanden habe, ich weiß, das ist super primitiv, das ist so, damals war das halt neu. Dieser Gedanke, jeder hat so sein Umfeld, jeder hat seine Bubble, die ist natürlich beeinflusst. Und dieses so, also da habe ich wirklich begriffen, okay, boah, ich muss wirklich mich richtig kritisch mit mir selbst auseinandersetzen und wie ich Dinge sehe, damit mir das nicht nochmal passiert und ich muss mich darauf einlassen, auf sachlich vorgetragene Argumente von anderen. Und ich muss so, oder ich muss gar nichts natürlich, aber die,
aber damit du noch in den Spiegel schauen kannst am nächsten Tag letzten
Endes. Beziehungsweise mir war das halt wichtig. Also das Ding ist halt, was man auf jeden Fall gemerkt hat, diese Art von Videos funktioniert großartig. Wenn das Ziel gewesen wäre, kurz gesagt, auf groß zu machen und auf Zahlen zu optimieren, wäre der richtige Weg gewesen zu sagen, okay, wir sind halt jetzt super links und so ist das.
Ja, oder nicht mal das, ihr könnt doch einfach so diese Katastrophenvideos machen. Ich meine, wenn ich bei euch durch die Liste durchschaue, ich habe mal so grob geschaut, mir sind die Zahlen jetzt auch immer nicht so wichtig, aber ich irgendwie mehr zufällig dann gesehen, dass ich irgendwie gesehen habe, so die Sachen, wo dann halt irgendwie Bomben explodieren oder sowas, ich meine, die haben halt dann irgendwie fünfmal so viel.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist gar nicht so. Nee. Also der Eindruck täuscht. Also von unseren Top 10 Videos, glaube ich, sind nur so ein, zwei so Katastrophenvideos. Aha. Aber es war damals halt so, dass ich für mich begriffen habe, das war auch da, wo das Internet so eben so gespalten wurde in die Rechten und die Linken und beide Seiten finden, die anderen sind scheiße und Dreck und so. Wo ich dann damals gemerkt habe, fuck, also zum einen, scheiße, ich habe das gerade echt gemacht. Ich habe gerade ein super spaltendes Video hochgeladen, was 10 Millionen Menschen gesehen haben. Dann habe ich da Fehler drin. Also keine katastrophalen Fehler, aber halt, ich habe irgendwelche Studien benutzt, die einfach in dem Kontext nicht richtig waren. Und ich gemerkt habe, so, boah, ich will eigentlich nicht Teil von so einer Biased-Media-Landschaft sein. Ich möchte nicht, dass man von vorher weiß, wo auf kurz gesagt geht, ist es links oder rechts. Und ich fühle mich auch, also heute auf jeden Fall fühle ich mich nicht mehr links. Heute fühle ich mich, keine Ahnung, also von nie keiner Partei wirklich gut vertreten. Heute fühle ich mich irgendwo in der Mitte.
Ich finde es aber schwachsinnig, das irgendwie, weil man muss es ja immer in so ein Feld einordnen. Und wo man steht, hängt ja auch davon ab, in welche Richtung dieses Feld gerade ist. Ich meine, Leute, die vor 30 Jahren SPD gewählt haben, werden jetzt CDU oder so. Einfach, weil sie sich ja auch verschieben. Und waren sie deswegen früher eher links und jetzt eher rechts? Ist ja irgendwie Schwachsinn. Ich meine, du hast halt deine Meinung und hoffentlich sind die halt irgendwie, also fundiert auf irgendeine Art. Hoffentlich sind sie drüber nach, hoffentlich sind reflektiert. Ich finde, das ist das vielleicht das Wichtigste. Ja. Weil weißt du was, wenn jetzt der Obernazi hier sitzt, ja, und ich sage, okay, ich finde alles, was du sagst, irgendwie, ist zwar irgendwie scheiße, aber ich habe das Gefühl, er hat sich darüber Gedanken gemacht und irgendwie Zumindest hat er sich darüber Gedanken gemacht. Dann ist es schon mal besser, als wenn das nur jemand anders nachplappert.
Voll. Und mir geht es jetzt auch bei diesen auch durchaus kritischen Themen, wenn jetzt jemand wirklich sachlich sagen kann, warum wer zum Beispiel gegen Migration nach Europa ist, kann man sagen, ja, okay, klar. Also ich meine, man kann diese Meinung haben und das finde ich auch unfair, dass nicht an, also das ist wieder dieses Demokratie-Ding. Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Weil wenn wir das ernst meinen, also dann ist das halt irgendwie schwierig, dann müssten wir das halt vielleicht irgendwie ernst nehmen und sagen, ah, okay, wenn so und so viel Prozent der Bevölkerung irgendwas nicht möchte, dann können wir die jetzt alle scheiße finden oder wir gehen halt irgendwie drauf ein oder weiß nicht, ist es auch egal. Also das große Ding, das Video ist inzwischen auch gelöscht und so weiter. Für mich ist das große Ding, weil kurz gesagt ist nicht links, kurz gesagt ist nicht rechts. Ich persönlich kann mich da auch nicht mehr einordnen. Ich bin nicht mehr der Linkeste und nicht mehr der Rechteste meiner Freunde. Es geht nicht darum. Also ich möchte keine Videos und keinen Content für irgendeine Ecke machen. Und da ist es mit dieser Verantwortung, weil was mit all dem einherging, war dieser Prozess, wie unsere Recherche und Quellen sich verbessert haben. Also am Anfang waren es ja nur Zeitungsartikel, die ich gelesen habe und Wikipedia. Da wurden es Bücher, dann wurden es Studien. Habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich Studien lese, gut, eine Studie ist dann halt oft auch nicht
sehr schwierig. Sehr schwierig, ja.
Oh, furchtbar.
Weil die nächste Studie sagt genau das Gegenteil und du brauchst halt wirklich ein Feld
darauf. Ja, oder es ist so Puzzleteile und so zusammen oder dann ist es so.
Und mit diesen Peer-Reviews und diesen Studien ist ja auch immer das Problem, weil das wird ja jetzt auch immer mehr klar, dass da halt auch, die bestätigen sich so gern selber und dann kommt es nur darauf an, wie viele Citations man hat und nicht, ob irgendwas tatsächlich irgendwie richtig ist.
Da hängen wir jetzt gerade drin. Mal gucken, was da die nächste Stufe ist, aber da ist es ganz schön, also naja, aber das, wir sind übergegangen, mit Experten zu sprechen für jedes Video. Dann haben wir irgendwann gecheckt, oh fuck, wenn wir nur mit einem Experten sprechen.
Der eine auch Expertin, wieder in Richtung.
Ja, furchtbar, das ist einfach nicht genug. Und dann so, okay, dann irgendwann, wir sollten anfangen, unsere Quellen zu dokumentieren. Aber vielleicht sollten wir das detaillierter machen. Und vielleicht eigentlich sollten wir für jede Aussage in dem Video eine Quelle haben. Ich bin sehr dankbar für mein hervorragendes Research-Team. Weil dafür hätte ich definitiv keine Zeit und Atem mehr, das zu machen. Und jetzt inzwischen, also das ist wirklich so ein Prozess, dass sich unsere Quellen, unsere Recherchearbeit immer weiter verbessert hat, wo ich auch echt sagen muss, dass ich auch inzwischen sehr viel kritischer vielen Medien gegenüber geworden bin, weil ich einfach sehe, hey, die haben sicher nicht so viel Zeit dafür oder nehmen sich, wie soll das denn gehen? Also wenn ich überlege, wie viel Zeit wir für die Quellen von einem Video opfern, dann,
und ich meine, gerade mal, Medien, dann sagt man auch immer so Tageszeitung und so. Ich meine, da steckt das Problem schon im Wort, Tageszeitung. Ja. In dem Turnus, wie willst du wirklich das fundiert recherchieren dann?
Geht eigentlich gar nicht. Und das Ding ist, geht auch nicht, weil man das auch nicht bezahlen kriegt.
Nee.
Und mein Anspruch und diese Verantwortung gegenüber all diesen Menschen, die uns gucken. Also zum einen fühle ich das so, dass ich möchte auf jeden Fall ich möchte eigentlich, dass die Leute, die an den Rändern vom politischen Spektrum stehen, an beiden, an den Rändern, egal in welche Richtung, die sind mir eigentlich egal als Zuschauer. Also wenn man eine extremere Meinung links oder rechts hat, dann bist du nicht meine Zielgruppe, weil ich mache keinen Content für diese Leute oder wir machen keinen Content. Also ich will nicht die Extreme erreichen, weil die kann man eh nicht glücklich machen.
Nee, die kannst du eh nicht. Also ich meine, du kannst genau das sagen, wo sie eh dran glauben, dann kannst du sie glücklich machen.
Genau.
Aber ansonsten, ich meine, man kann Leute ja auch nicht überzeugen. Also du kannst Leute nicht überzeugen.
Also es gibt so Ausnahmen, wo ich mal denke, wenn ich dann erreichen will, zum Beispiel ein Video über Impfen gemacht, das Video ist mir scheißegal, ob ich will keinen einzigen Impfgegner damit überzeugen, weil das ist kein, also die interessieren mich gar nicht, diese Leute. Mich interessieren die ganzen Leute, die auf der Kippe stehen, die sich noch nicht entschieden haben, die aber unsicher sind. Die möchte ich mit unserem Impfvideo erreichen. Weil davon wegen so, hey, kommt, dass wir nehmen eure Sorgen mal ernst. Mhm. Und wir schauen uns das wirklich etwas sachlich an. Also mit diese so eine Sachlichkeit und so ein Versuch, das irgendwie gut zu machen, ist mir super wichtig. Und nicht bevor wir, also nicht bevor wir anfangen zu recherchieren, schon zu wissen, wie ein Video ausgeht. Sondern einfach mal zu gucken, was sagt denn die Realität?
Du hast ja auch offensichtlich, das weißt du auch selber, ein tolles Projekt hier geschaffen. Ja? Und dafür könnte ich dich beneiden. Und du hast hier irgendwie 40 Mitarbeiter, das ist auch irgendwie cool, obwohl da beneide ich dich definitiv nicht für. scheint mir so, als wäre das sehr wahrscheinlich nicht wichtig. Ich gehe davon aus, dass hier schon auch ein bisschen Kohle bei rumkommt mittlerweile.
Zwischen eine funktionierende Firma, ich würde mal so sagen, ja.
Und auch da beneide ich dich nicht groß, irgendwie okay. Aber eine Sache, um die ich dich tatsächlich beneide, ist dieses Rechercheteam. Weil die halt wirklich, du kannst dir jetzt über Sachen Gedanken machen und sitzt nicht nur in deinem Kämmerchen und am Ende bist du da und denkst dir, ja, aber ich habe immer noch nur eine blöde Meinung jetzt, sondern du hast wirklich jetzt irgendwie, okay, diese Meinung ist so fundiert, wie sie überhaupt wahrscheinlich nur sein kann, wenn sich jemand so kurzfristig mit einem Thema beschäftigt.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer super, also wenn ich auf was geschrieben habe und ich das dem gebe und sage, so von wegen, findet mal die Löcher, also wo ist es, das ist schon geil tatsächlich.
Ja. Und vor allem, es sind nicht deine Feinde, weil sonst, ich meine, du könntest ja auch irgendwas rausstellen und irgendwie ins Internet und dann würden dir schon die Löcher zeigen.
Ja.
Aber dann hast du ja immer schon so eine Gegnerposition irgendwie. Aber hier hast du, ihr arbeitet zusammen, um es noch besser zu machen. Das heißt, du kannst doch völlig offen dann das annehmen. Das ist eine tolle Situation.
Ja, das gehört auch wieder zu dem Qualitätsding, was wir hier fahren wollen, ist so dieses so, mir ist wirklich scheißegal, wie sehr das unseren Produktionsprozess oder sonst was ich irgendwie durcheinander bringt. Wenn wir einen Fehler finden, dann korrigieren wir ihn. Also so, das hatten wir tatsächlich dieses Jahr schon, dass wir ein Video 2 Tage vorm Upload noch einen relevanten Fehler gefunden haben und die ganze Maschine mit quietschenden Reifen zum Stopp gekommen ist, damit wir das noch korrigieren konnten und so. Also,
habt ihr einen fixen Schedule für Uploads oder ist es einfach?
Wir haben einen fixen Schedule und wir versuchen uns so gut wie könnte daran zu halten und das klappt manchmal besser.
Wie häufig ist das? Weil ihr habt ja aber ihr habt irgendwie 150 Videos?
Das kommt hin. Wir laden aktuell, ich glaube, dieses Jahr 21 oder 22 Videos.
Das heißt, jede zweite Woche. Es ist wirklich, also ich meine, es ist natürlich, wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, auf der einen Seite beeindruckend. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für YouTube irrsinnig wenig eigentlich.
Mega. Aber das Ding ist, ich will auch nicht mehr hochladen. Also ich glaube tatsächlich, mit dem Kanal sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hier ist gut.
Ja, es ist ja auch, also ich finde, ich mag immer einmal die Woche, mag ich immer noch gerne, weil ich finde, das ist sowas, wo man das auch als Zuschauer halt tatsächlich dann noch sich auf jedes noch freuen kann.
Ja.
Wenn du alle 3 Tage hast, ist so, dann lasse ich öfter mal eins aus.
Ja, volle Pulle.
Also da ist ja schon auch schwierig dann.
Eine Woche, also einmal die Woche ist mir schon, das wäre mir jetzt schon zu oft für unseren Kanal zumindest, weil denke ich mir so, oder das sind, nee. Ja, da komme ich auch nicht mehr mit. Es ist ja so schon gerade so.
Also für dich jetzt meinst du oder für den Zuschauer?
Ich als Schreiber und auch als Zuschauer, ich finde es schon in Ordnung. Also ich finde so alle 2 Wochen im Schnitt über das ganze Jahr etwas weniger.
Ich will euch auch gar nicht überreden. Ich finde das völlig okay. Aber ich glaube, dadurch, dass eure Videos ja auch keine feste Länge haben, sondern manche haben irgendwie 6 Minuten und manche haben irgendwie 12 Minuten.
Ja gut, muss man fairerweise sagen, die alten, also inzwischen, es geht eigentlich jetzt so, zumindest die letzten 1,5 Jahre geht kaum noch was unter 9 Minuten raus.
Ah, okay, gut. Weil es ist ja immer, wenn man dann einen sieht mit 6 Minuten, dann ist man fast schon enttäuscht irgendwie, oh, nur 6 Minuten diese Woche irgendwie.
Ja, die Gefahr besteht, also das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die viele YouTuber auch mitmachen, ist, dass die Videos immer länger werden. Wir versuchen uns aber bei so 10 Minuten zu stoppen, dass wir dann selten drüber gehen.
Und mit der Länge, ich meine, es hat ja auch wieder, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber ich meine, irgendwas aufgeschnappt zu haben, dass die Länge wirkt sich ja auch wieder auf die Monetarisierung aus, oder?
Wenn du mehr als 8 Minuten hast, kannst du Mid-Rolls schalten.
Das heißt, du kannst halt einfach doppelt so viel verdienen, wenn du Pre-Rolls und Mid-Rolls hast.
Vielleicht nicht doppelt so viel, aber erheblich mehr.
Habt ihr Mid-Rolls? Weil ich hab mir das Premium irgendwann mal gegönnt, weil ich Werbung nicht mehr ertragen konnte.
Kann ich schwer empfehlen, ja.
Also ich kann es auch jedem nur empfehlen. Das sind, glaube ich, irgendwie 9 Euro oder sowas. Und das ist wirklich, also ich finde, ich sehe bei meiner Freundin manchmal, wenn wir da irgendwas kurz nachschauen, dann sehe ich auf einmal die Video, ich bin schockiert. Ja. Wir haben heute eins angeschaut, da waren 2 Spots davor und du musstest jedes Mal mindestens 10 Sekunden anschauen oder so. Und das ist für mich nicht mehr tragbar, muss ich sagen.
Du, same, ich habe auch YouTube Premium, meine Freundin nicht. Und ich verstehe nicht, wie das geht. Und übrigens, Fun Fact, also die Zuschauer, die Premium haben, im Verhältnis kriegen wir als YouTuber einen deutlich größeren Cut als durch Werbung.
Yeah.
Also das muss man wirklich sagen, ich wünschte, YouTube würde da mal mehr pushen, besser kommunizieren, aber da kommunizieren ist halt echt nicht deren Stärke. Also an die Leute so, hey, wenn du Premium holst, unterstützt die Creator, die du guckst, tatsächlich relevant. Also das ist, weiß nicht, also so vom Anteil der Views und vom Prozentteil der Einnahmen des Kanals ist das wirklich unverhältnismäßig. Wir haben Midrolls und die Logik ist super einfach. Und zwar die Leute, die Werbung echt stört, die haben entweder Adblock oder Premium. Mhm. Die Leute, die es nicht stört, wie unsere beiden Freundinnen offensichtlich, die stört es halt nicht. Mhm. Und an denen verdienen wir dann halt Geld.
Ja.
Und das heißt, also ja, also wen es stört, wer es nicht erträgt, mein Gott, holt euch Adblock. Oder wenn ihr es euch leisten könnt, macht Premium und unterstützt die YouTuber, die ihr guckt. Weil das ist echt, also ja, ist echt relevante Unterstützung, ist echt cool.
Mhm.
Aber ja, also wir monetarisieren maximal inzwischen. Wir haben es auch lange nicht gemacht und inzwischen.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie, ich meine, es muss halt was rumkommen, gell? Ich meine, irgendwie, du kannst halt nicht für immer was umsonst machen und rausstellen. Es geht halt einfach nicht und brauchst halt einfach die Kohle auch.
Ja, gut, das war ein schleichender Prozess für uns. Ich habe das auch ganz lange auch immer öffentlich gesagt, Midworlds werden wir niemals machen. Und dann hat irgendwann ein befreundeter YouTuber gesagt, ach Philipp. Ich war auch mal so naiv wie du. Und dann war ich so, was? Und dann haben wir das halt ausprobiert und ich habe, glaube ich, 3 Kommentare gesehen, seitdem die das kritisiert haben. Und wir verdienen halt aber einfach 20% mehr an YouTube-Werbung. Also das ist halt, ja, okay. Genau.
Ja. Du, Philipp, ich habe wirklich ein bisschen das Problem. Ich habe hier so einen schlauen Zettel, von dem habe ich nicht eine Sache angesprochen. Das heißt, das Gespräch hat sich aber so gut entwickelt und ich hätte so viele Sachen, die ich noch eigentlich gern wissen würde. Und ich glaube, mit dir könnte ich eher einfach so stundenlang reden. Aber das will ich jetzt auch niemandem zumuten. Wir haben jetzt 1:25.
Mhm.
Versprich mir, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen einfach.
Klar, wir können gerne mal Teil 2 machen.
Sehr gerne. So in einem Jahr oder so. Und dann lasse ich dich jetzt nämlich auch mit dem Rest deines Tages weitermachen.
Ja.
Cool.
Dann machen wir Schluss jetzt.
Super.
Ja, das war ganz schön geflossen, muss man schon sagen, gell?
Das war heute mal ein kleines bisschen länger als üblich, aber falls du immer noch nicht genug hast, bis zur nächsten Folge, kann ich dir diese Folgen aus dem Archiv noch ans Herz legen. Im Juli hatte ich das Vergnügen, mit Christoph Armen zu sprechen. Christoph ist der Editorial Director des Zeitmagazins und macht unter anderem auch noch den Podcast Alles Gesagt, bei dem die Folgen regelmäßig noch deutlich, deutlich länger gehen als diese heute. Das war Folge 38. Und im Januar sprach ich mit dem Dokumentarfotografen Matze Ziegler. Wenn man sich Matzes Leben so anschaut, dann hat man hier den klassischen Doku-Fotografen Haudegen vor sich, könnte man meinen. Und das war vielleicht zumindest für mich eins meiner spannendsten Gespräche. Und nächsten Donnerstag geht es dann hier wieder weiter an gewohnter Stelle. Und nächste Woche haben wir einen sehr bekannten deutschen Designer mit dabei, der vor allem für viele Magazine schon verantwortlich war. Sei gespannt. Bis nächste Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.
Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.